herzlich willkommen zur 906. Ausgabe des Sneakpods. Wir sind gleich unterwegs auf dem Weg zum Mars und sprechen auf dem Weg dorthin für euch über den Film Lost in Starlight. Mit mir hier hält es kaum aus, dass wir so weit wegfliegen, Christoph Perner.
Guten Abend. Heute etwas sonorer, aber ich bin's wirklich. Ich werde nicht von irgendjemand anderem gesprochen. Der braucht keine Ahnung.
Und bereits auf dem Mars erwartet uns Daniel Brockmeier.
Und der Mann, der jeden Plattenspieler reparieren kann, das ist Stefan.
Guten Abend. Hätte ich natürlich mal lernen können, das auf Koreanisch zu sagen. Aber ja, wahrscheinlich geht es eher schief.
Meine Lektionen von Duolingo sind so lange her, dass ich das auch jetzt gerade spontan
nicht weiß. Ja, und du weißt wahrscheinlich dann nur, meine Spinne trinkt gerne Kaffee. Und nicht, was guten Abend heißt.
Nee, guten Abend habe ich sogar gelernt, das kann ich jetzt auch schnell nachschauen. Nee, aber vor allen Dingen habe ich das mal, um halt das koreanische Alphabet zu lesen zu können, das hat mich interessiert, weil ich ja auch mit vielen Koreanern beruflich zusammenarbeite und mich hat's halt genervt, dass ich nicht mal deren Schrift lesen kann.
Haben die ein Alphabet?
Eine Silbenschrift tatsächlich. Also es,
okay.
Ja. Oh, cool. Also es sind schon einzelne Zeichen für Buchstaben oder Laute und es werden dann aber immer drei zusammengezogen zu einem Päckchen, was dann für eine Silbe steht.
Okay. Interessant. Mhm. Okay.
Wir haben dich jetzt einfach so vorgestellt, als würde dich jeder kennen. Ich gehe davon aus, es kennt dich jeder, Daniel. Trotzdem, ja. Wenn es jetzt hier in diesem Podcast jemanden gibt, der erst in den letzten Monaten dazugekommen ist und sich überlegt, Daniel, die Stimme habe ich noch nie gehört. Wo könnte er denn dich gehört haben, wenn er...
Wo in diesem schönen Internet?
Oh ja, um es mit deinen Worten zu sagen, wo in diesem schönen Internet?
Ja, ich habe... auch ein Podcast oder wie ich gerne, wenn ich mich irgendwie auf der Arbeit auch vorstellen muss, sage, niemand hat nur einen Podcast, von daher habe ich auch mehr als einen. Aber der Podcast, den man kennen könnte, das ist vielleicht der Spätfilm, denn da wart ihr ja jetzt tatsächlich auch alle mal einzeln zu Gast und auch schon zusammen. Da spreche ich mit Stefan zum Beispiel immer über Film Noir, mit Christoph aktuell über Baz Luhrmann-Filme und jetzt ganz, ganz aktuell mit Bob über Nackte Kanone-Filme.
Genau. Also wer dann mehr von Daniel hören will, unbedingt reinhören. Ich freue mich jedes Mal, wenn eine neue Folge kommt, muss ich sagen. Die wird dann händisch nach oben geschoben, damit sie direkt als nächstes dran ist.
Dankeschön.
Ja, wahre Geschichte. Du hast uns aber auch einen Film.
Ich muss auch eine wahre Geschichte zum Spätfilm. Beziehungsweise ich wollte euch schon immer mal fragen. Ich singe nämlich immer die Anfangsmelodie mit. Macht ihr das auch so? Ich kann da nicht anders. Ich singe da immer mit.
Die Melodie, also wie kannst du das mal demonstrieren jetzt?
Nee, das könnte ich nur, wenn es jetzt laufen würde und ich mache es jetzt garantiert nicht. Vor allem so nur, wie ich gerade bin.
Warte also, mal, das kann ich
nee, auf keinen Fall. Nee, aber so auch so sehr beschwingt. Also ich komme da in so eine beschwingte Stimmung und dudel dann so mit. Das ist sehr lustig, obwohl es ja gar nicht meine Musik ist. Aber
nee, gar nicht, gell?
Ich kann dem überhaupt nicht widerstehen.
Das ist ja auch so eine, da habe ich ja neulich auch drüber geredet, Miriam, das ist ja so eine 20er Jahre Swing-Nummer, wo ich halt einfach damals nach einem Stück, was gemeinfrei ist, gesucht habe, bevor es dann, ich glaube, in der 100. Folge hat es dann ja hier Dings, ach Gott, jetzt komme ich wieder nicht auf den Namen, das sehr peinlich ist, obwohl er seit hunderten Folgen bei mir jedes Musikstück einspielt. Aber zum Glück habe ich einen Podcast, kann das schnell nachgucken. Kamil, der ehemalige Podcast-Partner von Jan Kamil, ja. Spielt das ja seit Folge 100. Ich bin jetzt bei Folge 355 quasi persönlich jedes Mal live auf dem Klavier. Er sitzt da immer in der Ecke hier und wird dann rausgeholt für die Aufnahmen. Aber davor hatte ich dann immer noch die Originalaufnahmen und dann hatte ich ja in den ganz alten Folgen im Abspann auch immer das komplette Lied. Ich dachte, das singst du mit I'm Wild About That Thing.
Nee, aber das ist am Anfang.
Nee, okay, ich sing's auch nicht. Ja.
Also ich bewege mich immer schwungvoller dazu, wenn das kommt. Ja, so. Es macht einfach sehr gute Laune, beschwingend. Man schwebt fast ein wenig, möchte ich sagen. Ja.
Wenn ihr hören wollt, ob das bei euch auch so ist, müsst ihr den Spätfilm hören. Es führt kein Weg dran vorbei.
Ja, ich will nicht sagen, es reichen die ersten 30 Sekunden, aber
der Rest die lohnt sich Folge auch. Zusammengefasst bekommen.
Ach stimmt, am Anfang kommt erstmal, was so passiert und dann geht's los.
So, ja, über was sprechen wir denn jetzt, diese Woche?
Daniel, du hast uns einen Film mitgebracht. Lost in Starlight.
Ja.
Worum ging es da?
Genau, ich wollte erst mal, warum ich den mitgebracht habe, oder soll ich das nachher machen? Soll
ich
erst
die Hand machen? Ja, mach euch.
Wie du magst. Ich habe, also als kleines Side-Project habe ich ja einen Letterboxd-Account, den, also vor allen Dingen nutze ich ausgiebig, um Listen zu führen. Und meine populärste Liste ist eben die 100 besten koreanischen Filme ohne K-Dramen und Konzertfilme, weil das muss man dann immer so rausfiltern, weil K-Dramen, die halt dann aus irgendeinem Grund auch auf Letterboxd auftauchen, aber dann halt irgendwie 1300 Minuten haben, die habe ich alle rausgefiltert.
Was definiert denn ein K-Drama?
Das ist quasi eine Soap, aber so, so wie die brasilianischen Telenovelas, die abgeschlossen ist halt irgendwann. Mhm, also eigentlich nicht ein K-Drama, ist einfach eine Serie. Also Squid Game ist beispielsweise auch ein K-Drama. Ich weiß gar nicht, ob es noch zählt, weil es ja mehrere Staffeln bekommen hat, weil eigentlich sind K-Dramen auch abgeschlossen. Deswegen sind die eben auch auf Letterboxd so, als wären das Fernsehfilme oder Miniseries. So, aber die haben dann halt, wie gesagt, 1300 Minuten mitunter. Da kann man nicht mehr von Mini reden.
Das ist sehr unpraktisch, ja.
Ja. Aber die haben halt eine riesen Fangemeinde oder gar nicht, also die haben eine sehr Hardcore-Fangemeinde, die dann halt irgendwie jedes K-Drama mit 5,0 bewerten und deswegen, wenn du irgendwie in Letterboxd irgendwie nach beste Filme oder als beste Sendungen und koreanisch filterst, dann hast du halt erstmal jede Menge K-Dramen und das wollte ich halt nicht. Ich wollte halt wissen, was sind die besten koreanischen Filme, wirklich Spielfilme, und habe da halt so eine Top 100 aufgestellt, die ich so halbjährlich aktualisiere und die ist so halbwegs beliebt. Also hatte irgendwie über 100 Likes mittlerweile schon, weil das offensichtlich auch andere interessiert haben. Und Lost in Starlight ist der einzige Film von 2025, der es dieses Jahr in diese Top 100 geschafft hat. Und deswegen wollte ich den unbedingt sehen. Ob er da zurecht ist, werden wir am Ende, glaube ich, besprechen.
Ich bin gespannt. Wahrscheinlich kommt es relativ schnell nach deiner Zusammenfassung. um was geht's denn?
Es ist ein Weihnachtsfilm, das wusste ich gar nicht. Es hat sich aber gleich in den ersten Minuten herausgestellt. Wir haben nämlich so ein Prolog, so ein Cold Open. Da sehen wir eine Marsstation. Also der Film spielt in einer nahen Zukunft und es gibt eine bemannte Marsstation. Und wir befinden uns an Weihnachten auf dieser Station und da wird gerade so ein Videolog aufgezeichnet, was eine Mutter ihrer Tochter senden will, und dann kommt es zu einem Marsbeben und die Station stürzt ein und alle dort Lebenden sterben. Und dann haben wir einen Zeitsprung. Die Tochter, an die das Log gerichtet war, ist jetzt erwachsen und ist selbst Astronautin und bereitet sich ihrerseits auf eine Mars-Mission vor und kriegt zunächst eine Absage. Ich glaube, das kann ich noch sagen, das ist noch kein Spoiler, weil es noch relativ am Anfang, weil sie halt emotional involviert ist. Da ist ihre Mutter gestorben auf diesem Planeten, deswegen möchte man nicht, dass sie dorthin fliegt. Und sie ist dann so ein bisschen down und während sie da auf der Erde ist und eigentlich schon so halb mit ihrer Karriere abgeschlossen hat, lernt sie einen netten Typen kennen und dann gibt es so eine Liebesgeschichte und während die sich ineinander verlieben, ändert sich ihr Schicksal und sie kriegt doch den Call, dass sie auf den Mars fliegen darf. Das ist der Film. Wie fandet ihr den?
Unerträglich.
Unerträglich?
Ja, ich fand ihn unerträglich kitschig.
Okay.
Und ich bin ja bei uns eher derjenige, der mit Kitsch gut kann. Aha. Aber das war mir deutlich zu viel. Und und zwar in so vielen Details. Also ich fand so vieles so schlimm. Ich fand so, bis so in solche Sachen, weißt du, so, wenn sie so ein, wie soll das, so ein, mir fehlt das Wort, so zusammen lachen und es so sehr, sehr verbunden wirken soll, dann lachen sie, finde ich, immer viel zu lang.
Hast du es auf Koreanisch oder Deutsch geguckt?
Ich habe es auf Deutsch geschaut. Meinst du auf Koreanisch besser?
Das ist mir zumindest jetzt auf Koreanisch nicht aufgefallen.
Ich habe Koreanisch unter Serie geguckt. Auch so, oder dieses,
es wird immer wahnsinnig viel gerannt, immer viel zu lang. Die Musik ist super beschissen, kitschig, lahm, egal, zuckrig. Die Story, oh Leute, diese Funkgeschichte dann noch. Ich hab gedacht, ich kotze oder im Strahl. Da haben sie die
Physik aber auch aus dem Fenster geworfen. Oh,
völlig. Es war halt ja alles. Und es ist halt gar nicht, in keinster Weise irgendwie frisch und neu und irgendwas. Es ist halt die Geschichte, die jede Frau, deren Mann in den Krieg zieht, zu erzählen hat. Und ja, okay, wir machen es halt jetzt auf dem Mars. Und
ja,
das hat mich nicht berührt. Null.
Darf ich was Positives sagen? Oder du erst, Stefan?
Sure. Dieses ins in den Krieg ziehen, das ist ja eine Pflicht. Sie geht da ja freiwillig und er sagt ja die ganze Zeit, ich will nicht, dass du gehst. Ja. So, ich bestimme über dein Leben. Alter, wo sind wir denn? Also, das war ich ja. Du möchtest, wolltest was Positives sagen.
Also ich fand den visuell, bis auf ein Detail, auf das ich noch komme, sehr schön. Und vor allen Dingen
schön war er.
Ich fand die Zukunftsvision, die da gezeichnet wurde, die fand ich sehr cool. Ich fand, der war halt aus, also dieser Zeichenstil, der war sehr detailreich und bis zum Finale, wo das der Film für mich komplett auseinanderfiel, dachte ich nämlich noch so, oh, ich glaube, der hat eine hohe so Rewatchability, dass du halt einfach ihn nochmal guckst und nur auf den Hintergrund achtest, weil da so viele, sich einfach sehr viele coole Gedanken gemacht wurden, wie sich Technik weiterentwickeln kann. So diese Near Futures Szenario, das hat mir voll gut gefallen. So allein so dieses, die haben keine Smartphones mehr, sondern die haben dann halt Smartwatches, die so Bilder vor sie hin projizieren. Das finde ich so irgendwie eine sehr logische Weiterentwicklung dieser Technik. Ob das jetzt irgendwie möglich ist oder so, sei mal dahingestellt. So. Und so lauter so kleine Ideen hatte der Film, die ich einfach so richtig cool gemacht fand, wo ich dachte so, ja, das ist einfach eine schöne Art und Weise, also ein schönes Science-Fiction. Also dieser Science-Aspekt in diesem Science-Fiction, der hat mir sehr gut gefallen.
Diese Telekommunikationssache hat mir tatsächlich auch gefallen, dass es eben nicht nur so ein Hologramm war, was dann vor dir steht, sondern was sich mit dir durch den Raum bewegt und guckt, was du im Bücherregal stehen hast und so. Also das fand ich tatsächlich auch ganz cool, ja. Ich meine, gut aussehen, optisch, da bin ich gar nicht dagegen. Also da bin ich durchaus
dabei. Da hatte ich schon meinen ersten Zorn.
Warum?
Diese Art zu zeichnen.
Also Anime allgemein magst du
nicht? Ich kann das nicht leiden. Ich mochte das als kleines Kind schon nicht, wenn diese Figuren so komisch den Mund aufgemacht haben, ja, immer irgendwie Tränen in den Augen gehabt haben. Immer wenn sie rennen, bewegt sich alles drumherum, wird nur so verschmiert. Das habe ich als 4-, 5-, 6-Jährige, keine Ahnung, wann ich sowas mal gucken durfte. Gibt ja auch jetzt irgendwelche Kinderserien oder so, die so ähnlich gezeichnet sind. Fand ich jedes Mal doof und finde ich noch immer doof und nervt mich total.
Ja.
Und dann diese,
bin ich auch dabei.
Diese beschissene deutsche Übersetzung dazu, wo die immer, ja, und dann reisen wir dahin. Oh.
Das haben die, das ist lustig, weil das ist halt, das ist halt koreanisch, nicht so, da ist so, habe ich auch schon mal ein lustiges TikTok gesehen von wegen so, statt, ja, da hast du recht, sagen halt Koreaner oft nur so, ha, man hat nur so ein Geräusch.
Ja,
und wenn man das dann halt nicht übersetzt, dann hast du natürlich irgendwie da selten dämliche Dialoge.
Ja, also das ist, ja, und wir verstehen es halt. Ich habe dann, ja, also es hat mich so genervt, dass ich gesagt habe, ja, okay, dann schalte ich auf Koreanisch. Da machen die zwar auch, aber da steht dann halt was drunter. Dann bilde ich mir ein, dass dieses irgendwas heißen könnte.
Ja, ja.
Und
das also, tut es dann.
Oh, der hat mich, also, es war Hate Watch.
Ja,
also auf Koreanisch ging es dann, muss ich sagen. Also fand ich es dann gar nicht mehr so schlimm, aber auf Deutsch.
Ich fand so die Liebesgeschichte ja gar nicht so schlimm. Die war schon kitschig, aber ich fand das gar nicht so dramatisch. Ich fand tatsächlich am Ende, einerseits steigerte es sich dann halt immer auch in so super metaphorische Bilder, die halt irgendwie super dick aufgetragen waren. Aber vor allen Dingen haben wir ja im Showdown, einen dieser Aspekte möchte ich jetzt spoilern, weil es echt nicht schlimm ist. Also wir haben im Showdown dann so eine Parallelmontage, wo sowohl er auf der Erde als auch sie ein Abenteuer zu bestehen haben Und bei ihr geht es halt um Leben und Tod und bei ihm, ob es ihm gelingt, einen Akkord auf der Gitarre anzuschlagen. Und da fand ich halt so die Stakes so unterschiedlich.
Die beschissensten, belanglosen Lied der Welt.
Und ich halt dachte so, ist das jetzt echt so, dass uns das als gleich dramatisch dargestellt wird? Das konnte ich dann in dem Moment nicht fassen. Das hat mich fertig gemacht. Aber am Zeichenstil gab es ein kleines Element, was mich auch von Anfang an genervt hat. Christiane und ich haben den zusammengeguckt und ich sagte auch gleich zu ihr, boah, das ist ganz schlimm. Und zwar hatten sie, um quasi unsere Protagonistin jederzeit wiedererkennbar zu machen, sollte die so wuschelige Haare vorm Ohr haben. Aber das waren halt immer so drei Härchen, die so vorm Ohr nach vorne standen und die halt auch nicht mit dem Rest ihres Haars verbunden waren, sondern die kamen so quasi aus der Backe raus. So drei Haare, die haben mich so genervt. Ich habe die ganze Zeit mich aufgeregt über diese drei doofen Haare. Aber das ist wirklich nur ein Nitpicky.
Wenn es nur Haare wären.
Ja, nee, also mein Film war es nicht.
Ja? Ich fand ihn auch nicht gut, aber ich fand ihn jetzt auch nicht katastrophal schlecht, sondern das für mich war so ein egaler Film. Ich habe jetzt auch eigentlich nicht mehr viel dazu zu sagen, weil ich den vor einer Woche geguckt habe und auch schon wieder weitgehend vergessen habe.
Ja, dann lass uns Punkte geben.
Und also ich habe nicht
in den Film übergehen.
Mehr geärgert als
ja, ich auch.
Was mir egal war. Auch ihn, wie er immer über sie bestimmen will. Wo ich mir denke, so, boah, haben wir das Männerbild nicht irgendwie besprochen und für nicht so geil gefunden? Also du hast es das vorhin ja gesagt mit, muss in den Krieg ziehen, aber muss in den Krieg ziehen ist halt keine eigene Entscheidung.
Ja, das stimmt schon.
Sondern sie entscheidet sich ja.
Und ja, aber diese Trennungsdynamik halt, dieses,
bin klar.
Mehrere Monate weg und kann zwischendrin auch nicht einfach zurückkommen oder so, ja.
Genau, das ist es auch sehr gefährlich, also wie man
ja
sieht.
Ja, klar.
Ja. Ja. Ich gebe 2 Punkte, ich brauche noch Platz nach unten, aber mir hat es echt keinen Spaß gemacht.
Für heute noch Platz nach unten.
Also,
Nein.
Mir haben die Hintergründe Spaß gemacht, sie sah gut aus. So die einfach als Bild hat mir das gefallen. Das, was du meinst mit dem, man rennt und der Hintergrund ist verwischt, das hat mich auch genervt, vor allem wenn es so lang gerannt wird. Und dieser Kitsch in jeglicher Hinsicht, das war mir einfach viel zu viel. Ich gebe da auch 2 Punkte.
Oh, ich habe noch einen Aspekt. Ich folge auch sehr gerne dem Subreddit Death Stairs, wo Treppen, die einfach Todesfallen sind, gesammelt werden. Und sie hatte auch so eine Treppe mit quasi freischwebenden Stufen in ihrer Wohnung. Da dachte ich auch jedes Mal, oh, das würde sich so gut in diesem Death Stairs Subreddit machen.
Klingt super.
Aber sonst hat mich der Film nicht aktiv genervt. Ich gebe 5 von 10.
Okay,
ist auch nicht so viel.
So, dann kommen wir doch jetzt mal direkt zur Droge der Wahl. Und ich habe sogar dran gedacht, auf den Knopf zu drücken. Beim letzten Mal habe ich nämlich wirklich lange gesucht, um das alles wieder zusammenzudüdeln, was ich da kaputt gemacht habe. Also letzte Woche habe ich wirklich die Kapitelmarken ganz schön zerstört. Ach, apropos letzte Woche, es tut mir leid, dass die Sendung erst so spät rausgekommen ist. Ich habe sie gemacht und fertig produziert und war alles bereit. Dann habe ich auf Speichern gedrückt und bin ins Bett gegangen. Und gerade eben, als wir anfangen wollen aufzunehmen, gehe ich nochmal in die alte Sendung. Da steht da Entwurf. Wieso ist die Sendung eigentlich noch auf Entwurf? Und dann, ja, habe ich leider nicht auf Veröffentlichen gedrückt. Und deswegen gibt es jetzt 2 Sneakpots schnell hintereinander. Also mal gucken, wann ich die Sendung hier rauskriege. Ich weiß ja jetzt, welchen Fehler man machen kann. Ja, das nur ganz kurz als Rückblick auf die letzte Sendung. Was habt ihr denn Schönes zu trinken dabei? Ich gehe schon mal los und baue mal und bin gleich wieder zurück bei euch.
Ja, fang mal an, Daniel.
Ich habe nichts zum Film oder zu den Filmen. Im ersten wüsste ich gar nicht, was die da trinken. Im zweiten trinken sie zumindest Whisky, das wäre ja gegangen. Aber ich bin einen anderen Weg gegangen und zwar habe ich einen jahreszeitgerechten Drink gemacht Und zwar hat das, kennst du das Maingold hier in Frankfurt?
Ja, klar.
Und der Chefbartender Dung Wutien hat für das Journal Frankfurt ein Cocktailrezept quasi aufgeschrieben, was die veröffentlicht haben, der auch einiges an Vorbereitung brauchte, und den habe ich in den letzten 2 Wochen habe ich das gemacht und hat den mir heute gemixt, und zwar nennt er den Red Zip. Und da kommen 30 Milliliter Aperol-Maracuja-Rosmarin-Infusion rein, Roku-Gin, Citrus, Oleo-Saccharum, frisch gepresster Zitronensaft und Orangensaft. Den Orangensaft habe ich jetzt weggelassen, weil das habe den neu schon mal gemacht, den Drink, und der war mir dann noch zu saftlastig. Und 3 Tropfen Salzlösung. Und genau, diesen Aperol-Maracuja-Rosmarin-Infusion ist halt auch das Rezept, wie man die herstellt, was man dann so mehrere Stunden bei 60 Grad in einem geschlossenen Einmachglas so sein lassen muss, damit die Aromen in dem Aperol aufgehen. Und genauso eben auch diese Citrus-Oleo-Saccharum hatte da auch das Rezept mitgegeben. Einfach so von Zitronen, Orangen und Grapefruit die Schalen in Zucker einlegen und dass man dann da so, ja, schön
ja, sowas macht der Stefan immer, soweit ich weiß.
Das ist der
Zaubersaft, nennen wir den, glaube ich. Ja, das klingt ganz schön aufwendig. Mann, oh Mann, ich hoffe, es lohnt sich.
Ist lecker, wie gesagt. Also ich finde, bei dem Aperol Maracuja Rosmarin Gedöns finde ich die Idee besser. Ich finde, der Aperol erschlägt die anderen Aromen weitgehend.
Erstaunlich. Normalerweise erschlägt ja Maracuja alles andere.
Ja, man schmeckt auch Maracuja raus, aber ich finde, dieser Aperol dominiert das trotzdem ziemlich. Und ich glaube, wenn man da eine andere Spirituose nehmen würde, wäre das, oder anderen Likör nehmen würde, wäre das, glaube ich, cooler. Irgendwas, was an sich nicht so einen starken Eigengeschmack hat, vielleicht. Müssen wir also mal drüber nachdenken.
Im Endeffekt ist es Aperol, Gin, Zitronensaft, Orangensaft, oder? Wenn man es ein bisschen reduzieren will, oder?
Ja, Zitronenschalen. Also du hast schon so diese bittere. Es ist halt von Zitronen, Orangen und Grapefruit-Schalen, die kommen stark raus. Und ich finde es schon lecker. Ist so ein saurer, bitterer Drink. Finde ich gut.
Eine Variante auf den Imperial Cocktail. Ja? Nice. Okay. Ich trinke gerade den letzten Schluck von meinem Drink, denn ich habe ihn schon vorher getrunken, schon während des Films oder während der Filmbesprechung, denn ich hatte gerade Gäste, und den Rausschmeißer-Drink, den ich gemacht habe, den habe ich mir mit in die Aufnahme genommen, und den habe ich ja auch noch, und ich habe ihn komplett getrunken, was schon etwas Besonderes ist, denn es war ein Krautinger Negroni, Grüße gehen raus, und weil ich halt so einen richtigen Rausschmeißer machen wollte.
Und damit die auch nicht wiederkommen, die Gäste.
Mit Krautinger machst du da wirklich einen richtigen Rausschmeißer.
Mein Gast hat, mit ihm habe ich eine Geschichte, eine cocktailmäßige Geschichte, nämlich er war verantwortlich dafür, dass ich meinen Signature-Drink erfunden habe, vor vielen Jahren, vor 15 Jahren oder so. Und als er heute gehen wollte, haben wir so überlegt, was wollen wir trinken? Und da hat mein Sohn als Eingabe gebracht, und das war sehr klug, muss ich sagen. Stefan, geh doch, also heißt auch Stefan natürlich, wie in dieser Generation.
Alle deine Freunde.
Stefan, geh doch einfach zur Bar und guck dir einfach die problematischste Flasche aus. Und damit muss der Papa dann einen Drink machen. Was halt exakt die Geschichte von vor 15 Jahren ist, wie halt mein Signature-Drink entstanden ist. Hat auch der Stefan damals den Williams Christ ausgesucht, und ich habe den Brooklyn Man dann dadurch gemacht.
Siehst du mal, ich habe da irgendwie deinen Schwager in Verdacht gehabt.
Nee, das war der Stefan.
Ich erzähle das nämlich immer mit deinem Schwager, die Geschichte. Naja, gut.
Ach, die wird nicht schlechter dadurch.
Nö.
Ja, und dann haben wir, ich habe keinen neuen Drink erfunden, aber er wollte halt wissen, was das Absurdeste ist, was ich in meiner Bar habe. Und da habe ich ihm natürlich den Krautinger gezeigt, und dann wollte er einen Drink mit Krautinger haben. Und da habe ich eine Negroni-Variante daraus gemacht. Und die ist schon krautig, Mann oh Mann. Aber man kann sie trinken. Ich habe sie komplett getrunken. Krautinger ist halt nur für Liebhaber.
ich weiß nicht, Daniel, Liebhaber. Warst du Krautinger-Liebhaber oder eher dann nicht? Eher nicht.
Nee, auf gar keinen Fall. Ich war ja da bei Christophers Junggesellenabschied, war ich der Designated Driver.
und war aus Gründen.
Nee, das vorher dachte ich noch so, ach schade, aber ich war halt so der Einzige, der von den Leuten, die jetzt nicht der Junggeselle waren, Führerschein hatte und Fahrerfahrung. Und dann habe ich die halt nach Österreich gefahren. Und dann sind wir da mit einer Kutsche auf die Alm. Und dann habe ich einen Krautinger probiert. Und dann dachte ich, dann war ich nicht mehr unglücklich, dass ich der Fahrer war. Und dachte, macht ihr mal schön. Ich kann
das
fahren.
Ist wirklich das Absurdeste, was man trinken kann. Es schmeckt halt nach Sauerkraut. Es ist schon hart.
Ich finde, es schmeckt nach Kuhstall.
Ja. Ich finde, es schmeckt auch wie grasiger. Also Sauerkraut, das finde ich ja richtig geil.
Es ist jedenfalls, ja, es ist schon ernsthaft. Ernsthafter Genuss.
Ja.
Stefan, was trinkst du?
Ich habe mich dann doch eher dem nächsten Film angenähert und habe eine amerikanische Spirituose geschnappt und bin irgendwie, habe ich seit ein paar Aufnahmen einen Tab mit dem Difference Guide offen und hab mich da einfach ein bisschen durchgeklickt und bin beim La Louisiane gelandet. Weiß ich, den hatten wir früher, glaube ich, öfter mal getrunken. Rye Whisky, Wermut, Benediktin, ein bisschen Absinth und Bitter drauf. Schöner, knackiger, ernsthafter Rye Drink. Genauso was ich halt gerne trinke. Also, so ein typischer Stefan-Drink, würde ich sagen.
Würde ich auch sagen.
Ja, was schön. Also, knackig und trotzdem irgendwie, ja, geiler Drink. So, Daniel, du hast uns noch einen weiteren Film mitgebracht. Und zwar Train Dreams. Mit der Ansage, irgendwie Film des Jahres oder so ähnlich.
Das weiß nicht, aber stand jetzt ja so ein bisschen runtergegangen, aber ist immer noch einer der bestbewertetsten Filme dieses Jahres auf Letterboxd mit einer 4,1 aktuell. Okay, ist auch jetzt erst vor wenigen Wochen erschienen. Ist auch so, dass Joel Edgerton mal in einem Film, der als Film des Jahres gehandelt wird, mitspielt, hatte ich nicht auf meiner Bingo-Card für 2025 stehen. Das ist für mich immer der Schauspieler, wo, wenn Christiane sagte, das ist Joel Edgerton, dann sage ich immer, wer? Wo habe ich den schon gesehen? Weil der ist
immer in so unerfreulichen Film.
Ja, aber normalerweise ist der für mich halt, hat er so viel Charisma wie eine Raufasertapete. Und hier finde ich ihn tatsächlich auch sehr, sehr gut. Also ich finde, er macht den Job fantastisch. Soll ich uns mal die Handlung, so sie denn existiert, zusammenfassen?
Was heißt so, sie existiert? Ja, mach euch.
Ja, also wir folgen ja einfach dem Leben des Baumfällers Robert Grenier und also das Ganze wird vor allen Dingen mit so einem Voice-Over begleitet, wo wir immer seine Gedanken und Kontemplationen dessen, was er so erlebt, mitkriegen. Aber das hört sich jetzt irgendwie tiefgehender an, als es ist. Er ist schon eher so ein simples Gemüt, aber so ein, doch ein sehr, sehr ehrlicher und anständiger Typ. Und er wird dann halt beispielsweise mit Rassismus konfrontiert. Er macht halt so Auftragsjobs. Also am Anfang beispielsweise ist er da irgendwie bei der Erstellung einer Bahnstrecke dabei. Das Ganze spielt, das ist ein Western quasi, aber ein Spätwestern, wird nicht so ganz klar. Ich würde sagen, also auf jeden Fall Anfang des 20. Jahrhunderts.
Doch, sind doch, wir am Anfang sagen auch 1919 oder so, jetzt ist der Krieg vorbei.
Ach,
oder jetzt
ist das, okay, der Krieg, das ist mir vorbei. Okay, ja, das habe ich. Doch. Das ist mir entgangen. Ich weiß nur, dass wir 1969 ja enden, oder? 67 oder also ganz am Ende haben wir ja quasi den Aufbruch ins All. Und er, ja genau, da im Rahmen dieser Bahngeschichte erlebt halt Rassismus, der ihm auch so sein Leben lang nachhängen wird, dass er da immer wieder dran denkt, wie da gegen, also Japanern im Krieg Unrecht getan wurden. Oder Asiaten allgemein, ich glaube, es sind Chinesen, ich bin nicht ganz sicher.
Ja, Chinesen.
Genau, aber wir lernen, wie er seine Frau kennenlernt und deren, ja, auch sie ein Kind kriegen und dann deren Schicksal und so nach und nach so sein Leben voranschreitet, er immer älter wird und er auch ein eher unglückliches Leben hat, aber auch immer wieder irgendwie Schönheit in kleinen Momenten findet und auch immer wieder irgendwie Gespräche mit seinen Mitholzfällern führt, aus denen er dann irgendwie was zieht oder wo er dann wieder irgendwie über das Leben nachdenkt oder so. Und das, also einerseits, wie gesagt, so ein sehr meditativer Film, der so die Frage stellt, was ist denn so der Wert des Lebens, würde ich sagen. Auf der anderen Seite schon auch sehr subtil, aber viele so Andeutungen und Parallelen zum Amerika der aktuellen Zeit, wo dann eben so subtile Sachen wie Rassismus und Verdrängung von der Zerstörung von der Umwelt und so thematisiert werden. Und mir persönlich hat das sehr gut gefallen. Wie fand ihr das? Es ist sehr langsam erzählt.
Es ist sehr langsam erzählt. Und wenn du versuchst, dich gleichzeitig zu motivieren, auf dem Fahrrad jetzt schneller zu fahren.
Ich habe mit Christiane geguckt und Christiane sagt es auch irgendwann. Sie stellt sich gerade vor, wie Stefan bei diesem Film auf dem Fahrrad sitzt.
Genauso war es auch. Stefan saß auf dem Fahrrad und es zog sich und es irgendwie... Das war schon.
Aber die Bilder sind auch fantastisch. Auch das habe ich noch gar nicht erwähnt. Also was für den Regisseur, den hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm. Der hat auch bisher nichts gemacht. Clint Bentley nur einen Langfilm vorher schon mal gemacht. Und wir haben halt so, das wirkt so wie Terrence Malick. So, wir haben so ganz viel immer so in der Golden Hour gefilmt. Irgendwie so fantastische Himmel, Sonnen, Spätabend.
Es sah toll aus. Also es sah wirklich richtig cool aus. Das hat mir auch sehr gut gefallen, aber war es irgendwie zu langsam und dann irgendwie zu wenig, wo er eigentlich hin will. Also wo willst du hin? Was willst du mir mitgeben? Das fiel mir da ein bisschen schwer.
Er will dich einfach nur berühren und mich hat er berührt.
Und zwar er hat halt keine so eine Dreiaktstruktur. Es ist nicht so, wir kriegen irgendwas erklärt, dann passiert eine Handlung und am Ende gibt es irgendeine Konklusion, sondern du musst dich schon darauf einlassen, dass der so vor sich hin meandert.
Ich fand das so meandern, fand ich nicht. Also gerade die Geschichte mit seiner Familie, hatte doch eine klassische Struktur eigentlich.
Da kann ich ja nicht so gut mit umgehen.
Ja, natürlich. Und das war auch halt ultra vorhersehbar, gell? Also man wusste halt, was passiert eigentlich. Als da so drüber gesprochen wird und so. Und ja, also es war klar, aber so what? Ich fand es einfach so schön erzählt. Es sah auch wahnsinnig gut aus. Da habe ich einen Sweet Spot für, wenn Dinge so wahnsinnig gut aussehen. Aber mich hat das auch gar nicht gelangweilt. Ich war da sehr ergriffen. Ich habe sehr geweint. Ich fand da alles toll daran. Also ich fand es ganz, ganz, ein ganz toller Film, der eben, ja, Daniel, wie du sagst, eben auch so wirklich überhaupt nicht on the nose, sondern wirklich nur in so ganz kleinen Nebengeschichten dann eben Thema Rassismus oder Umweltzerstörung oder sowas aufnimmt, wo dann so ein plötzliches Argument so, ja, wächst ja alles nach. Und wo dann nur einer sagt so, ja, er glaubt, das wächst nicht alles nach oder irgendwie sowas, gell? So wirklich überhaupt nicht, ja, das wird nicht groß ausdiskutiert oder so, sondern es wird einfach gezeigt, erzählt, gefühlt. So, ich fand's einfach wunderschön. Wunderschöner Film.
Ja, schön, das freut mich doch. Also, da kann ich mich eigentlich nur anschließen.
Also, kommt bestimmt in meine Best-of dieses Jahr. Bin ich sicher.
Deiner war es nicht, Stefan.
Ich habe noch nicht auf dem Fahrrad gesessen, gell?
Ich
hatte eine Verspannung im Rücken und konnte mich nicht bewegen. Das ist vielleicht von Vorteil.
Ja, der bestimmt auch danach.
Also das ist definitiv auch kein Film, wo du irgendwie einen Second Screen haben solltest oder so. Also ich glaube, wenn du da eine Minute mal aufs Handy guckst, dann bist du verloren. Dann wird der Film dir überhaupt nichts geben, sondern du musst dich komplett drauf einlassen.
Ein
was
Kinofilm.
Er auch noch hat, was ist, so. Genau, eigentlich, und das ist noch eine große Schande, es ist halt so ein Direct-to-Netflix-Film gewesen. Eigentlich wäre der prädestiniert fürs Kino gewesen. Wo
Obwohl
man
ein komisches Format dafür. Der 4:3, gell? Ganz seltsam. Ja.
Aber eigentlich hätte der ja auf eine Kinoleinwand gehört, wo man dann wirklich da irgendwie die 100 Minuten durchkonzentriert drauf gucken muss. Ja,
das stimmt.
Ein Aspekt, den ich noch ganz schön finde, ist, dass der auch immer wieder mit so kleinen Ellipsen arbeitet, dass wir immer wieder die gleichen Bilder gezeigt bekommen und entweder halt die Sachen sind, die wir schon gesehen haben, die wir dann immer wieder sehen, so nach dem Motto, das hängt hier unserem Protagonisten halt einfach nach. Oder dann auch andersrum, stimmt, ja, dass wir immer wieder Bilder sehen, die uns lange keinen Sinn ergeben und erst dann, wenn der Film voranschreitet und wir die entsprechende Szene sehen, dann wissen wir, worauf das hingedeutet hat. So.
Mit der Brücke, sie bauen später irgendwie die und die und dann, was soll das? Und dann schön, wie das hinten raus aufgelöst wird.
Ja. Also das Einzige, da sind wirklich schöne Aspekte. Die haben
das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, weil ich es nicht verstehe mal wieder, warum dieser Titel, was verstehe ich nicht? Was, Train Dreams? Warum Train Dreams? Ist hier irgendein Wortspiel, was ich nicht kenne? Oder es hat doch mit Zügen fast nichts zu tun gehabt, oder? Also hätte man auch Tree Dreams nennen können. Hätte mehr Sinn gehabt, finde ich. Aber
also buchstäblich hatte er halt immer wieder diesen einen Traum, wo ein Zug so durch die Nacht fährt. Dann haben wir auch dieses so, der fängt ja, die erste Szene sehen wir auch gleich, wie so ein Zug aus so einem Tunnel herausfährt.
Wird auch so was Kryptisches gesagt,
ja? Ja, genau, das ist so eine Andeutung eigentlich auf so alte keltische Mythen, so wie man in so ein Elfen, so ein Feenreich gelangt irgendwie. Das ist die alte Welt, die so kurz hinter unserer Aufmerksamkeitsschwelle liegt und
hat mich völlig auf eine falsche Fährte gebracht, was es in diesem Film geht.
Ja. Zumal man dann halt auch sofort, das ist halt so ein Dings, man sieht dann halt so, während so also man kennt das ja so aus so alten britischen Märchen, so Leute, die einschlafen und dann im Feenreich aufwachen und dann irgendwie da essen und trinken und dann sind irgendwie 100 Jahre vergangen. So eine Andeutung wird da am Anfang gemacht. Und was wir dann halt sehen, sind dann halt so zwei Stiefel, die in so einen Baum verwachsen sind. Und auch das ist halt wieder so eine Szene, die uns erst im Laufe des Films erklärt wird, was das mit diesen Stiefeln auf sich hat.
Ja.
Und das stimmt, da war ich am Anfang auch so, okay, was wird das jetzt hier für ein Film? Das geht jetzt irgendwie in Richtung Fantasy.
Ja.
Ja, aber ich glaube, es geht eher so, also diese alte Welt im Sinne von, was vergangen ist und nicht mehr zurückgebracht werden kann. Das ist so eins der Themen, die verhandelt werden. Aber es ist ein guter, also es ist ein, auf jeden Fall, Entschuldigung, nur noch der eine Satz. Ich glaube, dieses, was der Titel bedeutet, ich glaube, das ist tatsächlich eine interessante Frage, wo ich nochmal länger drüber nachdenken muss.
Vielleicht fehlt mir da auch einfach ein bisschen Sprachverständnis. Das kann ja sein. Vielleicht gibt es da irgendein Zitat oder ein Wortspiel oder keine Ahnung. Redewendung. Naja. Also von mir auf jeden Fall kriegt er auf jeden Fall ein Herz und bestimmt 9 Punkte oder so.
Wow.
Ja. Toller Film.
Ich glaube, ich bleib bei 6,5 oder sowas.
Ich glaube, ich schließe
geht mich mir zu nah.
Christoph
an. Geht zu nah an mich ran, das kann ich nicht so gut. Ja, ich musste auch beim Feuer skippen, das konnte ich nicht aushalten. Irgendwie, ich beziehe sowas immer auf mich und stelle mir immer vor, es passiert mir jetzt und das schaffe ich nicht.
Ich habe krass die letzte Szene in diesem Flugzeug, die ist so schön. Also da hatte ich auch so ein bisschen Tränen in den Augen.
Flugzeug?
Ja, ein Doppeldecker. Ganz am Ende, da reist er doch in die Stadt und dann kommt er an so eine sensationell günstig, wo man so einen Rundflug machen kann.
4 Euro Rundflug, 4 Dollar.
Genau. Ja, und dann macht die Frau doch so ein Looping oder so ein Sturzflug oder sowas, wo sie noch sich festhalten. Und dann kommt halt wieder so dieser Voice-Over, den möchte ich jetzt halt nicht sagen, weil der spoilert halt. Ja. Aber der halt nochmal irgendwie diesen Film zusammenfasst oder halt vor allen Dingen was diesen Protagonisten auch so angenehm gemacht hat, sehr gut zusammenfasst.
Ja, das war wirklich schön. Also der Schluss, das war, ich hatte schon wieder vergessen, aber es war gut.
Daniel, bist du auch mit 9?
Ja, ich gehe auch mit einer 9 mit.
Okay.
Sehr gut. So, damit sind wir schon mit Film-Content für diese Sendung durch. noch nicht für dieses Jahr. Nächste Woche gibt es nämlich noch eine Sendung. Aber bis dahin gibt es noch ein paar andere Themen, die wir besprechen wollen. Daniel hat nämlich einen ganzen Berg, 37 oder was, Bücher dieses Jahr gelesen. 37 Bücher in 52 Wochen. Ich habe ein und ein halbes geschafft. Und viele Kinderbücher, aber...
Es waren 34.
Oh, vier, ja, ist natürlich was ganz anderes.
Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe nicht alle selbst gelesen, sondern, also die meisten schon, aber ein Teil davon, Christian und ich, wir lesen uns gerne gegenseitig vor. Also statt auch nur irgendwie zusammen Filme zu gucken, machen wir das morgens immer, dass wir uns gegenseitig vorlesen. Hörbücher gelten
auch, oder was?
Nee. Okay.
Ja, das sind ja dann
in dem Sinne schon, ja. Aber das gilt ja auch, wenn du deinem Kind was vorliest.
Ja.
Nee, genau. Also es war so ein bisschen mein Vorsatz, dass ich dieses Jahr mehr lesen, weniger gucken will. Ich glaube, so sehr viel weniger geguckt habe ich gar nicht. Aber, also ich glaube, Serien. Ich habe sehr wenig Serien dieses Jahr geguckt. Aber ja, ich habe vor allen Dingen eine ganze Menge gelesen. Und da wollte ich einfach so ein paar Highlights, die jetzt nicht irgendwie 2025 erschienen sind, sondern die ich insgesamt einfach gut fand, hier mal vorstellen, wenn ihr da Interesse dran habt.
Auf jeden Fall.
Natürlich.
Ja, bitte.
Und zwar, ich lese sowohl Sachbücher als auch Romane und das werde ich jetzt hier auch. Und auch ein paar Lowlights. ich fing an, ganz am Anfang des Jahres, habe ich von Stefan Lessenich Neben uns die Sintflut gelesen. Das ist so ein, also Stefan Lessenich ist auch, ich glaube, Frankfurter Schule, aber jetzt so zeitgenössisch, gerade emeritiert oder sowas, ist halt so schon fast marxistisch, sehr linker Prof, der in diesem Buch darstellt, wie wir im Westen auf Kosten vor allem des globalen Südens leben. Und das eben so an ganz konkreten Beispielen, wie wir einfach die Kosten unseres Lebenswandels auf andere Gesellschaften auslagern. Das
darüber sprach ich mal in deinem Podcast, meine ich mich zu erinnern.
Kann sein. Also da kriegst du auf jeden Fall Futter, da kriegst du sehr viele Beispiele von Studien und so, wo man das so ganz konkret nachvollziehen kann. Von daher Empfehlung von mir. Keine Empfehlung ist, das habe ich irgendwie, ich habe ja mit hier irgendwie so diese für meinen Philosophie-Podcast diese Folge aufgenommen zu The Measure of a Man von dieser berühmten Star Trek-Folge und was da so für philosophische Themen drinne hängen. Mhm. Und an irgendeiner Stelle wurde auch empfohlen, The Natural History of Religion von David Hume zu lesen, weil da könne man was rausziehen. Und da dachte ich mir, ach, David Hume wollte ich eh schon immer mal lesen, weil ich habe viel Gutes über seinen Schreibstil gehört. Und das war so ein Rotz. Das ist halt wirklich so, wie du es dir vorstellst, so ein dicker, alter, weißer Mann im 17. Jahrhundert, der glaubt, das Christentum ist so der Endpunkt der Zivilisation und von diesem Standpunkt auf primitive, in Anführungszeichen, Religionen herabblickt. Also da habe ich mich wirklich nur aufgeregt. Von daher, das kann ich auf gar keinen Fall
empfehlen. Wie schaffst du es dann weiterzulesen?
War ganz kurz. Das war wirklich so ein, ich weiß nicht, so, ich lass mich lügen, 100 Seiten Bändchen. So. Also das war, wirklich ganz schnell. Und da dachte ich halt, vielleicht finde ich noch irgendwas, was ich für diesen Podcast gebrauchen konnte. Spoiler, ich habe nichts gefunden. Dann habe ich von der habe ich auch schon mehrere Bücher gelesen, Chimamanda Ngozi Adichie, Blauer Hibiskus, das ist eine nigerianische Autorin und hier erzählt sie auch wieder so eine Geschichte eines Mädchens, was in einem sehr christlichen Haushalt aufwächst, aber zugleich ist der Vater halt unglaublich missbräuchlich, also der halt seine Kinder grün und blau prügelt, wenn er glaubt, dass sie nicht christlich genug sind. Und sie wird dann irgendwie in den Ferien kommt sie zu ihrer Tante, die Professorin an der Uni in irgendeiner anderen Stadt in Nigeria ist und blüht da quasi auf, weil sie halt einfach mal lernt, was so ein liberaler Lebensstil ist. So, das war ein sehr schönes Buch. Christiane hat mir vorgelesen von Kazuo Ishiguro, Clara und die Sonne. Es ist ein Buch über eine Androiden, die so als Spielgefährtin von einem kleinen Mädchen gekauft wird und die so, ich sag mal, nur beschränkte Denkkapazitäten hat und du kriegst so die Geschichte aus dem Point of View von dieser Androidin erzählt und musst sie darüber so ein bisschen erschließen, was denn jetzt da gerade passiert. Das wird jetzt von Taika Waititi verfilmt. Da bin ich sehr gespannt.
Cool.
Absoluter Rotz wiederum. Das habe ich aus dem Bücherschrank von Ethan Hawke, hin und weg. Ein aus den 90ern ganz junger Ethan Hawke glaubte, er muss auch mal eine Liebesgeschichte schreiben. Und die war also das war wirklich, das war so ein Hate-Read, weil ich so, mich nur aufgeregt habe, was für ein Douchebag er selbst ist. Also er selbst als Protagonist in diesem Buch, der sich da irgendwie verliebt und dann wieder trennt von einer Frau und ich habe alles daran gehasst, so. Aber so mit so Rage habe ich es schnell durchgelesen. Das war dann doch irgendwie ganz lustig. Und dann Sadie Smith, London NW möchte ich noch empfehlen. Auf Sadie Smith habe ich schon mehrere Bücher von gelesen. Da geht es um zwei Freundinnen, die eben in Nordwest-London aufwachsen und was eher so ein Arbeiterviertel ist. Und die eine, die kommt da quasi raus, die studiert Jura und wird dann halt irgendwie Anwältin und verdient gut. Und die andere, die ist irgendwie da, weiterhin einfach nur irgendwie auf der Stadtbehörde angestellt und bleibt da ihr Leben lang irgendwie, ohne aus dem Mief rauszukommen. Aber sie sind weiterhin irgendwie so ein bisschen befreundet und im Grunde sind da alle traurig. Aber das ist durchaus interessant. Jetzt die anderen Bücher von Sadie Smith, die ich gelesen habe, fand ich besser, aber das fand ich durchaus auch spannend.
Okay.
Und dann habe ich noch zwei Sachbücher. Das eine ist ja hier ganz aktuell auch wieder, und zwar, wo ist es da? Wie Demokratien sterben von Steven Levitsky und Daniel Ciplatt. Das haben die geschrieben während Trumps erster Amtszeit. Und es ist eben ein politikwissenschaftliches Buch, wo sie auch wieder an ganz vielen Fallstudien darlegen, was eben Warnzeichen sind dafür, dass eine Demokratie jetzt vor die Hunde geht. Die sind dieses Jahr auch in der Presse gewesen, weil sie beide die USA verlassen haben. Und wenn man das Buch liest, versteht man auch sehr gut, warum. Weil sehr vieles davon, was die da in dem Buch schreiben, ist quasi prophetisch für das, was jetzt die Trump-Administration gerade umsetzt. So. Die haben da so verschiedene Dimensionen, machen die auf, was eine gesunde Demokratie ausmacht. Und das wird halt gerade alles in den USA zunichte gemacht. Und das ist schon sehr unerfreulich.
Ja, tut nicht gut, ja.
Und dann ein letztes noch für jetzt auch wieder mein Philosophie-Podcast. Da hatte ich jetzt im September eine Folge oder Oktober zum Thema Stoizismus und die Manosphere. Und da habe ich von Donna Zuckerberg, der Schwester von Zuck von Facebook, Not All Dead White Men gelesen, was ich sehr interessant fand, weil ich würde gerne wissen, was sie über die neuesten Aussagen ihres Bruders sagt. Sie ist so eine Altphilologin und analysiert in diesem Buch, wie sich eben so die Manosphere verschiedene klassische Texte aneignet, um quasi so eine Überlegenheitserzählung von Männer sind schon immer irgendwie dominant gewesen und hieran sieht man es an Marc Aurel oder an Ovid oder so, kann man ja sehen, was so echte Männer ausmacht, und heutzutage sind wir irgendwie alle degeneriert und deswegen müssen wir zurückfinden zu dieser Antike und so. Sie macht einerseits, zeigt sie halt so einfach, wie schlecht die diese Texte analysieren, und auf der anderen Seite gibt sie so eine ganz gute Einführung. Jetzt schon so irgendwie 10 Jahre altes Buch, aber trotzdem kann man das ganz gut, hat man danach immer noch so einen ganz guten Überblick, was so die Manosphere oder die Red Pill, wie sie es nennt, ist, was so die verschiedene Strömungen von so, in fetten Anführungszeichen, Männerrechtlern ist. Ja, das sind so mal. Ach nee, eins noch, komm, hinten drauf noch. James Baldwin. James Baldwin, des Menschen nackte Haut, Kurzgeschichten, das sind nicht alle gut, manche sind eher so, aber viele sind fantastisch und auch sehr niederschmetternd, eben Kurzgeschichten, die er als schwarzer Amerikaner von den 40ern bis zu den 60ern geschrieben hat, die ganz stark eben so Rassismus, aufkommende Bürgerrechtsbewegung und Leben und Lieben als Schwarzer in Amerika und in Europa auch thematisieren. Sehr gutes Buch.
Cool.
Ja, okay, aber jetzt haben wir aber eine Sachen ganze dabei, Liste zu lesen.
Die ich durchaus interessant fand. Also,
mal gucken. Die Sachbücher eher, wa?
Ja, nee, die Clara und die Sonne zum Beispiel. Finde ich schon interesting. Ja, und schon die Sachbücher. Ja, hast schon recht. Obwohl, das neben mir die Sintflut. Das war kein Sachbuch, oder?
Doch.
Doch, das war ein Sachbuch. Ah, okay. Ja, ich habe alle aufgeschrieben und mir immer Kreuze dran gemacht, wenn sie mich interessieren. Deswegen.
Ja. Okay. Schreibst du die Liste in den Text der Sendung, also dass man nochmal schnell nachgucken kann?
Ich schreibe sie auf jeden Fall in unsere Tags, aber ich kann sie auch in die Dings schreiben, ja.
Schreiben wir einfach, dann findet man sie noch leichter.
Ja, sehr gut.
Sehr gut. Es ja, gibt also,
ja. Ja. Ich habe nicht ganz so viel gelesen dieses Jahr.
Ja, ich auch nicht.
Das Lustige ist, ich habe jetzt sogar, während wir überlegt haben, sind mir sogar ein paar Bücher eingefallen. Ich glaube, mir sind jetzt drei Bücher eingefallen, die ich gelesen habe. Obwohl das eine ist noch nicht ganz fertig. Und zwar ist das von Margaret Atwood, Die Zeugin, das habe ich gelesen. Was grandios ist, das ist praktisch das Nachfolgebuch zu Handmaid's Tale. Und von Therese Bohmann, den andere Quinnen. Das habe ich im Urlaub gelesen. Und ich kann mich erinnern, dass ich vor den Zeuginnen noch ein anderes Buch gelesen habe, was kürzer war und was ich wirklich verschlungen habe. Meinst du, mir fällt noch ein, was es war? Ich weiß es nicht mehr.
Oh, da kann ich dir einen Techniktipp geben. Nicht auf Android. Auf iOS benutze ich BookTrack. Das ist eine App, wo man eben so Statistiken nur für sich selbst, das ist gar nicht irgendwie Social oder so, sondern das ist sowas, was ich echt nur für mich mache. Da kannst du eben deine Bibliothek eintragen, du kannst sagen, was du dir noch wünschst, du kannst sogar sagen, welche Bücher ich verliehen habe, du hast dann Statistiken zu deinem Lesen und kannst auch noch irgendwie Zitate einfach so screenshotten, wo dann irgendwie so ein Bild zu Text.
Wenn du halt vier Bücher im Jahr liest und das war jetzt echt viel,
dann liest du vielleicht viel.
Ja, das könnte sein. Ich glaube, ich habe in den 10 Jahren zuvor habe ich insgesamt wahrscheinlich nicht mal 4 gelesen.
Ja, gut.
Also das war wirklich ein extrem starkes Jahr dieses Jahr. Ich glaube, es war ein Science-Fiction-Buch. Ich meine, es war ein Asimov-Buch. Aber mehr weiß ich nicht mehr. Naja. Ja, mal gucken, vielleicht müsste ich da mit irgendeinem Nudging-Programm dran. Das ist durchaus denkbar. Weil Gamification funktioniert bei mir halt schon auch.
Das funktioniert bei dir richtig gut.
Ja, das stimmt. Ich sag nur über 9000 Punkte bei Kennzeichensammler.
9000?
Ja, irre, gell?
Gott, oh Gott.
Du bedienst das aber nicht während der Fahrt auf der Autobahn, oder?
Auf keinen Fall.
Der schreibt sich's immer mit dem Stift auf die Hand, als ob das besser wäre.
Ja. Ach ja. Nee, es hat tatsächlich, komme ich langsam in diesen Bereich, wo dann die Luft dünn wird, wo man, manche sprechen davon der Todeszone.
Bist du da schon in der Community, der Kennzeichensammler-Community, die Todeszone ausruft?
Ich krieg das halt bei TikTok reingespült, ich weiß nicht warum, woher die wissen, dass ich das gut finde. Ab 500 Kennzeichen, deutschen Kennzeichen wird's wirklich schwierig. Ich bin jetzt bei 466 und ja, das stimmt. Da trifft man nicht mehr viele Kennzeichen, die neu sind. Ich bin jetzt.
Da freut man sich ja nur jeden Franzosen so. Und dann, schon wieder Paris.
57, oh Gott.
Franzosen habe ich 67% oder sowas. Also,
stimmt, ihr wart in Frankreich.
Wir sind ja quer durch Frankreich gefahren. Aber ich bin jetzt ja, die letzten Tage bin ich so im Bayerischen Wald und bei Breuth rumgegurkt und so. Und da gibt's auch obskure Kennzeichen, sowas wie OVI und sowas. Das hat noch nie ein Schwein gesehen. Aber ja, also kamen noch ein paar dazu. Aber wie gesagt, jetzt bin ich bei 466, also wird langsam schwierig. Ich müsste wahrscheinlich mal irgendwie nach in die neuen Bundesländer, in die sogenannten neuen Bundesländer reisen.
Ja.
Naja. Ja, genau. Wenn ich die Karte anschaue, ist genau die neuen Bundesländer, die mir fehlen. Alles andere ist fast komplett rot. In Bayern fehlt mir tatsächlich auch noch ein bisschen was. Naja. Aber es ist auf jeden Fall ein lustiges Spielchen.
Ich versuche mir die immer zu merken, aber wenn ich dann irgendwo ankomme, dann denke ich halt erstmal über alle möglichen anderen Sachen nach und bis ich dann wieder irgendwie gemerkt habe, dass ich DUD oder irgendwas gesehen habe, das ist halt eine Woche her oder so. Ja, nee, das funktioniert nicht. Genau. Weiteres Dokumentation, die Daniel angefangen hat und Christoph jetzt nachzieht, sind gehörte Alben. Ich muss ja zugeben, ich hatte ja, ich glaube, es war auch dieses Jahr ein bisschen darüber berichtet, dass ich mir jetzt hier musikalisch ein bisschen was auf den Schreibtisch gestellt habe, also auch nur zwei kleine Boxen und Verstärker. Aber ich höre dann doch eher so Online-Radios, die mir einfach so Musik, auf die ich jetzt Bock habe, spielen und nicht, dass ich mich konzentriert irgendwie um Alben oder sonst irgendwas kümmere. Aber ihr beide hört ja konzentriert, oder Daniel, du jetzt seit Mai oder so hast du erzählt, konzentriert Alben auch.
Genau, also ich missbrauche jetzt eure Sendung so ein bisschen als meinen Jahresabschluss, um über all die Themen zu reden, die es in meinen Podcasts, wo es da keinen Platz für gab.
Dafür sind wir da.
Ah, das ist schön, das ist sehr schön. Ein so ein Thema war eben, dass ich bin auf TikTok, also der ursprüngliche Gedanke war tatsächlich so, dass ich auch lange so, wie du jetzt gehört hast, Musik gehört habe, einfach so irgendwie Playlists auf Spotify angemacht. Nämlich einerseits dieses Jahr von Spotify zu Apple Music gewechselt, weil halt Spotify ja auch einfach immer eviler wird mit KI-Musik. Es wird immer schlechter für die Künstler und jetzt finanzieren sie auch noch irgendwie Kriegsdrohnen, was nicht so, ja, es ist alles sehr, sehr unerfreulich. Und dann habe ich mich informiert, was denn irgendwie gut ist. Und dann wollte ich erst zu, habe ich schon wieder vergessen, ich glaube doch Tidal. Tidal ist nur das Problem, ich habe halt so, also ich muss halt so Accounts immer für die ganze Familie dann natürlich auch zur Verfügung stellen.
Ja,
und Tidal ist bei Android erst ab 18, das heißt, meine Tochter hat halt so ein Kinder-Handy-Android-Einrichtung, die kann die App halt einfach nicht installieren, deswegen ging das nicht. Und dann das zweitbeste Vergütungsmodell für KünstlerInnen ist anscheinend bei Apple Music, so sagte mir meine Online-Recherche, und es gibt's ja auch mittlerweile für Android, und deswegen habe ich dann das einmal für die Familie geklickt und wir haben Spotify gekündigt. Und ich finde schon da, die App bietet dir irgendwie mehr Anreiz, wieder mehr so auch Alben zu hören als irgendwie Playlists, aber das nur so am Rande. Ich bin dann auch immer mehr so in TikTok und wie so in neue Musik oder Musik entdecken, lauter Kanäle eingedrungen und habe da ganz viel gehört, mir dann immer gespeichert und angehört. Und dann bin ich auch irgendwann auf eine, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, gestoßen, die selbst Musikerin ist und 1000 Alben in einem Jahr hören wollte, weil sie sagt einfach so, sie hatte irgendwie so eine Krankheit oder Verletzung an Stimmbändern, konnte selbst nicht singen und wollte das irgendwie nutzen, um sich fortzubilden, so ganz tief in verschiedene Musikstile eindringen und dann einfach ganz viel hören, und hat halt irgendwie den ganzen Tag Musik gehört und hat dann immer so ihre besten Alben und schlechtesten und Eindrücke und so geschildert. Und da dachte ich, oh, das finde ich geil, das will ich auch machen. Ich habe jetzt seit Mai, habe ich schon mal gesagt, 264 Alben gehört. Das Projekt bringt natürlich auch dann mit, dass man nicht jedes Album super intensiv hört, sondern
du hast doch jeden Tag ein Album, oder?
Ich höre jeden Tag 3 bis 4 Alben in der Regel.
Wow. Dann. So. Wie, und das also heißt die ganzen Alben dann?
Ja, wenn ich dann am Schreibtisch sitze und arbeite, dann höre ich das Album, und wenn ich dann zwischendurch auch merke, jetzt habe ich es gar nicht mitgekriegt, dann höre ich das Album auch noch ein zweites Mal. So.
Aber also, was für Musik hörst du denn eigentlich?
Alles ist da dabei.
Ist
das wirklich? Quatsch. Es ist wirklich alles dabei. Also es ist auch beispielsweise Metal dabei. Das kriegt leider immer sehr schlechte Noten. weil es dann doch merke so, boah, das nervt mich jetzt, das skippe ich so. Auch ich kann verstehen, dass es technisch gut ist, aber ich, wenn irgendjemand sagt auf meinem TikTok-Feed, dass ja dieses Metal-Album, das kriegt nur 10 von 10, dann klicke ich mir das auf meine Dingsliste. Aber so, ich bringe mal meine Top 5 von, also okay. Genau, in den letzten, letzten, also nicht die Top 5, die ich insgesamt gehört habe, das kann ich auch ganz schnell mal machen. Das ist Red Hot Chili Peppers, Blood Sugar Sex Magic auf der 5, Bright Eyes, I'm Wide Awake, It's Morning auf der 4, Beyoncé Lemonade auf der 3, Amy Winehouse Back to Black auf der 2 und Bright Eyes, Digital Ashes und Digital Urn auf der 1. Das ist so die aktuelle Top 5, aber die 5, jetzt in den letzten Wochen habe ich ganz intensiv Alben aus 2025 gehört und da muss ich auch einschränkend sagen, ich habe noch nicht, ich bin noch nicht durch, so die irgendwie super hoch gehandelt werden dieses Jahr, da habe ich noch nicht alle von gehört, aber ein paar wollte ich hier mal vorstellen, die mir gut gefallen haben, zum Beispiel Geese, Getting Killed, und ich habe mein Leben lang noch nie irgendwie versucht, über Musik zu sprechen. Deswegen weiß ich auch gar nicht, ob meine Terminologie da irgendwie halbwegs okay ist. Aber für mich war das so ein weirder Blues-Alternative, der sich so ein bisschen nach Tom Waits anhörte, den ich auf jeden Fall häufiger hören muss. Das war so sehr, also oft mal ein bisschen schräg, dissonant. Das hat mir sehr gut gefallen irgendwie.
Ja, schade, dass du nicht öfter hören kannst, weil du jeden Tag drei Alben hören musst, die du noch nicht gehört hast.
Sowas kann ich dann öfter hören, das ist bei meiner Top 1, weil jetzt habe ich wirklich sehr oft gehört, da komme ich gleich zu. Sehr oft habe ich auch gehört, meine Top 4, FKA Twigs, Eusexia, Sexua, das ist so Elektropop, ich weiß, kennt ihr FKA Twigs? Das ist ja
nie
auch
gehört.
Eher, oh, echt? Okay. Als ich habe ja früher mal im Spätfilm so Scherzes halber weicher Shia LaBeouf-Fanboy und habe dann irgendwann damit aufgehört, weil FKA Twigs seine Ex-Freundin war und sie eben Anzeige erstattet hat wegen sexueller Nötigung und da ja dachte ich mir, okay, jetzt muss ich nicht mehr fanboyen, wenn das ein Arschloch ist. Aber die macht...
Aber
ja.
Dann Red Hot Chili Peppers auf 1 nennen. Ja, genau mein Humor.
Das ist ja was anderes, ob ich, also egal, da reden wir mal in Ruhe drüber. Aha, anyway, okay. FKTwigs, aus dem Wahnsinnig auf 1. Das ist so, ja, ich würde sagen halt Elektropop, ein bisschen R&B-Einflüsse, aber so auch sehr viel so Club-Music-Einflüsse, sehr sphärisch ist dieses Album, ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, finde ich, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Hör ich rein, beim ersten nicht, bei dem höre ich rein.
Umse Immunsystem, da bin ich jetzt erst kürzlich drauf gestolpert, weil es auch in so einer besten Liste war. Das ist Deutschrap, aber ich bin so 90er Jahre Deutschrap-Kind. Also ich habe viel Fantas damals gehört und absolute Beginner, sowas. Und
ja,
das
hört
ist
meine
so
Frau auch dauernd schlimm.
So, ja, sowas, so ein super entspannter Deutschrap ist das, wie es ihn, also ich habe auch im Anschluss an die Hafti-Doku wirklich sehr viele Hafti-Alben gehört und mich da jetzt noch nicht so richtig reinfühlen können, muss ich ganz ehrlich sagen. Also teilweise verstehe ich, was die Leute daran finden, aber es ist nicht meine Musik und das da, das hat mir doch sehr gut gefallen, so weil es eben sehr relaxed ist, sehr gute Reime, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Wie heißt das?
Und dann... Das ist von Umse, heißt der Künstler, und das Album Immunsystem.
Das werde ich mal meiner Frau vorschlagen. Das ist
mach das mal. Das ist, bin ich gespannt, was sie dazu sagt. Und richtig, jetzt zwei Alben, die ich wirklich fantastisch finde. Das eine ist Steven Wilson, The Overview. Das ist ein so ein Prog-Rock-Album, und zwar ein Konzeptalbum mit nur zwei Tracks, also offensichtlich auch so eigentlich gedacht, dass du auf der Platte auf jeder Seite einen Track hast. Und das Konzept ist so, wie es ist, die Welt aus dem Weltall zu sehen. Und das hat halt, klingt halt wie Pink Floyd so. Also das ist so, das ist wirklich fantastisch.
Okay, ich bin wieder da.
Ja, ich
warte kurz.
Steven Wilson, The Overview, fand ich richtig gut. Aber getoppt wurde das noch von, und das könnte entweder genau dein Ding sein, Christoph, oder du hast es.
Okay, nämlich, I'm hooked.
Rosalia Lux.
Ja, okay, da bin ich dabei.
Hast du gehört, okay.
Bei mir gerade so nicht in die Top 5 gekommen.
Okay, das ist ein, also formal ist es Pop, aber es ist eigentlich Oper. Es ist ein Konzeptalbum, wo jeder Song sich einer Heiligen widmet und beispielsweise der deutsche und dann oft auch oder in jeder Song dann auch wenigstens Anteile aus der Sprache, der Muttersprache dieser Heiligen beinhaltet. Also beispielsweise der deutsche Song über Hildegard von Bingen oder thematisch ihr gewidmet heißt Berghain und sie singt dann auch auf Deutsch zusammen mit Björk und das ist fantastisch. Aber
ja, das ist nicht mal das Lied.
Es ist aber nicht mal das beste Lied auf dem Album.
Finde ich also, schon. Ich finde das
nein. Das davor, das letzte,
gehe ich nicht mit. Also ich finde das Lied ist fucking grandios und deswegen wird's ja auch überall hoch und runter gespielt. Aber ich finde, dass die Platte, ja, die ist ambitioniert und ich finde das auch cool. Ich kann die auch hören, die läuft bei mir auch, aber ich finde nicht alles so grandios wie den. Ich sage Björk-Song.
Mio Cristo Piange Diamanti. Das Lied ist direkt davor kommen, wo sie halt wirklich sich in Höhen steigert und dann am Ende das Orchester abgeht. Das ist schon gut.
Also, fantastisch. Bin ich schon dabei, bin ich schon an Bord, aber ich finde nicht die ganze Platte so toll. Also ich finde, die Platte hat schon auch Stellen, wo sie mich einfach musikalisch auch verliert. Mag gar nicht schlecht sein, aber wo ich einfach nicht so hooked bin. Ja. Aber bei Berghain bin ich drauf. Das ist halt meine Musik. Also passt schon sehr.
Ja. Das war mal meine Top 5 fast im Jahr.
Cool.
Kannst du die Liste irgendwo hinschreiben, dass wir die verlinken können? Oder wir schreiben sie einfach bei uns rein?
Oder von dem ganzen Google Doc?
Nein.
Weil das ganze Google Doc ist quasi mein Quantify My Life. Da steht, das hat sehr viele Reiter zu sehr vielen verschiedenen Themen. Das würde ich dann doch eher ungern teilen.
Die Top
5 da, die kann ich euch auf jeden Fall geben, ja.
Ich habe nur eine davon nicht mitgeschrieben, die erste. Die andere 4 habe ich mitgeschrieben.
Vielleicht läuft der eine oder andere vorbei, denkt sich, Mist, der Daniel hat doch was gesagt, was ich auch mal hören wollte. Dieses Pink Floyd-Dings und wie hieß das doch mal? Und dann kann er direkt auf die Website gehen.
The Overview.
Ja. So, und Christoph, du hast auch irgendwie
Album des Jahres. Ja, ich habe eine schöne Überleitung von der Rosalia-Platte. Nämlich, ich habe diese Platte schon mehrfach hier geplagt, weil sie einfach, es ist mein Top 1. Also deswegen, ich falle direkt mit der Tür ins Haus. Ich habe jetzt gedacht, ich sortiere sie nicht, aber ich sortiere es schon, weil das ist einfach das Album dieses Jahr gewesen und hat eben auch so Klassik-Elemente, aber eben nicht Pop, sondern Metal noch dazu, nämlich Amen von Igor. Ich sprach hier diverse Mal darüber. Ich glaube, ich habe auch Video schon geteilt auf unserer Seite.
Sehr lustig, das ist wirklich gut.
Headbart ist fantastisch. Und die anderen 4 Alben, die ich noch als meinen Top 5, vielleicht Top 5 auch, weil ich halt die Top 5, weil ich halt viel gehört habe. Ich weiß gar nicht, ob das die besten Alben überhaupt sind, aber ich habe ziemlich viel, wie bekannt ist, Lorna Shore gehört, das neue Album. I Feel the Ever Black Festering Within Me, also so what. Einfach das aktuelle Album von Lorna Shore. Große Kunst, macht viel Spaß. Macht, glaube ich, vielleicht sogar auch Leuten Spaß, die nicht immer nur Deathcore hören, aber es ist schon harter Stoff. Also das gebe ich zu, das möchte ich euch beiden jetzt nicht zwingend empfehlen.
Das ist aber lieb, vielen Dank.
Was bei dir, Daniel, gehen könnte, wäre das neue Arch Enemy Album, Blood Dynasty. Ich bin auf diese Band erst dieses Jahr gestoßen, was schon auch peinlich ist, weil es eine sehr etablierte ältere Band schon ist, die jetzt gerade ihre Sängerin geschasst haben oder sie ist gegangen oder so oder gegangen worden, ist sehr seltsam. Ich weiß nichts Näheres dazu. Und das Lustige daran ist, dass es einerseits so eine Kombination, eine sehr, sehr harmonische Kombination aus Metalcore im weitesten Sinne, also sehr growlig Und dann aber so in den Melodien und in den Riffs ist es so sehr oldschool, heavy metalig, so 90er Jahre Heavy Metal, vielleicht sogar 80er Jahre Heavy Metal. Also da sind so Riffs drin, wo ich mir denke so, okay, das hätte jetzt auch von, keine Ahnung, Judas Priest oder Halloween oder keine Ahnung was, also echt seltsam. Also so zum Teil super moderne Musik und zum Teil aber auch super altmodisch in dieser neuen Form. Also finde ich sehr spannend. Eine andere Band, die gerade zerfallen ist, eine meiner ältesten Lieblingsbands, Cradle of Filth, das neue Album Screaming of the Valkyries. Ja, ganz komisch, diese Band, die ist ja, ich war ja noch auf Konzert im, ich glaube, Juli oder so. Und da hatte ich auch schon das Gefühl, so irgendwie, okay, ist nicht so richtig, er hatte hier auch drüber gesprochen, so richtig Stimmung ist nicht mehr. Es ist irgendwie, keine Ahnung, ich konnte es damals noch nicht so benennen, woran es liegt. Ich hatte gemutmaßt, dass sie vielleicht zu alt werden. Ja, nee, stellt sich raus, die waren gerade dabei, sich komplett zu zerstreiten. Die Band ist komplett explodiert, implodiert, keine Ahnung. Es ist keiner mehr da. Sie schreiben sich nur noch mit Anwälten und beschimpfen sich unflätigst auf Twitter. Ziemlich groß, also auch völlig unter der Gürtellinie, also ganz schlimm. Ja, ist irgendwie der namensgebende Sänger, Danny Filth, hat, ja, ist wohl ziemlich ausbeuterisch. Und das haben sich jetzt die Musiker nicht mehr gefallen lassen, sind ihm alle weggerannt und naja. Nun gut. Ja, und als fünftes habe ich noch das neue Album von Marina, früher bekannt als Marina and the Diamonds. Eine Waliserin mit einer sehr außergewöhnlichen Stimme. Und die hat ein neues Album rausgebracht, Princess of Power. Und das ist, ja, die übliche Marina-Kost. Man weiß, was man bekommt. Eine tolle Stimme, tolle Popmusik, feministische Texte. Ist wirklich toll. Kann man sehr gut hören und ist, ja, sehr, sehr coole Person. Macht Spaß. Das ist für euch beide auch zu empfehlen. Hört Marina.
Okay. Also, Arc Enemy habe ich mir schon auf die Here-List gesetzt und Marina noch.
Ja, wie heißt das Album? Princess of Power. Obwohl ich noch mehr empfehlen, eigentlich ein älteres Album von ihr. Ich glaube, Ancient Dreams heißt das. Ich bin mir da gerade nicht sicher. Ja, nee, und ihr, also Igor musst du auf jeden Fall, wenn du es noch nicht gehört hast, solltest du das.
Ancient Dreams?
Ja, Ancient Dreams.
Auch mit, oh Gott, das ist ein hässliches Cover.
Ja, kräftig. Aber es ist wirklich toll auch. Textlich und sowas ist wirklich gut. Und dann noch ein Lied, da finde ich die Platte gar nicht so gut. Love and Fear heißt die Platte. Aber das Lied heißt To Be Human. Wahnsinnig anrührend. Da habe ich jedes Mal Tränen in den Augen, wenn ich das höre. Ist wirklich toll.
Wie wird denn Igor geschrieben?
Mit drei R hinten.
Okay, weil ich wollte gerade sagen, man kriegt sehr viele Igors vorgeschlagen. Aber auch mit drei R kriegt man mehrere vorgeschlagen. Aber die sehen mir metalmäßig aus. Amen, ist das richtig?
Genau, Amen heißt das Album. Und wenn du nur ein Lied hören willst, was es komplett kondensiert, dann ist es Headbutt. Und dann müssen wir das Video schauen. Das ist einfach grandiose Kunst. Es ist nichts anderes.
Na dann werde ich wahrscheinlich skip. Drei Punkte.
Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Es ist natürlich nicht deine Musik, aber es ist mindestens ein grandioser Spaß. Oder Stefan?
Ja, ich habe da glaube ich auch noch nicht so viel reingehört.
Ah, musst du tun. Also Headbutt ist so, es ist wirklich so ein Spaß. Man kommt aus dem Lachen nicht heraus, weil es eskaliert immer noch ein Stück mehr.
Ja, aber musikalische Scherze verstehe ich halt nicht.
Doch, die verstehst du. Es ist einfach so viel Kontrast. Es ist noch mehr Kontrast als Rosalía.
Also es nervt einen und dann langweilt es einen und dann nervt es einen wieder.
Nein,
also neigt er mir, also das ganz schnell aus.
Ach, Stefan.
Okay, also wie ist das Headbutt? Du notierst es ja alles in den ja, Text, und wenn ich die Sendung irgendwann veröffentliche, dann finde ich das ja alles. Okay, so, jetzt haben wir aber echt viel Musik mitgenommen für das Jahresende oder das neue Jahr, dass man sich quasi 2025 nochmal schnell musikalisch in die Birne kippen kann. 2025 ist auch so ein neuer Trend oder Gedöns entstanden und Daniel ist ja immer der, der uns diese ganzen Quatschsachen erklären kann.
Oh, ich habe mich heute wieder damit genervt.
Deswegen,
ich könnte ausrasten.
Deswegen, also irgendwas hat's mit 6-7 zu tun.
6-7.
Und ich hab wirklich keine Ahnung überhaupt, wie das benutzt wird. Also ich
lese. Deine Kinder sind zum Glück noch zu jung, glaube ich.
Ja, ja. Die wissen sowas überhaupt nicht.
Ja, noch nicht.
Ja, Christoph, du hast jetzt die Gen Alpha zu Hause sitzen, die jetzt langsam das Mimen kennenlernt. Und vor allen Dingen, wie jede Generation ihre eigenen Formen von Memes findet, die wir alte Leute halt nicht mehr verstehen. Und da gehört 6-7 halt dazu.
Selbst wenn wir es verstehen, einfach nerven. Oh.
Ja, aber unsere Eltern gingen es doch unter uns genauso.
Und ich weiß es nicht. Wir haben bestimmt unsere Eltern nie mit irgendwas genervt. Also Christoph, Punkt.
Nee, ich nicht. Nee,
du sowieso nicht. Erzählen sie heute noch von. Nee, stimmt nicht. Also jedenfalls mir nicht. Aber ich habe auch nie nachgefragt.
Die erzählen alles.
Habe ich auch das Gefühl.
Ach ja. Ja,
also, 6-7. Also das, jetzt also, mal für alle die, die es wirklich noch so gar nicht mit denen es genauso geht wie mich.
Die Alten.
Was ist das?
Die alten Gen X.
Und was macht das? Also
ich glaube, es hat gar keine Bedeutung, oder?
Ja, und das ist der Punkt. Also es hat eine Genese erstmal. Natürlich, es gibt eine Etymologie zu diesem Meme. Mhm. Es fing an mit, ich habe leider vergessen, wer einen Rapper, der dieses 6-7 in einem seiner Songs erwähnt. Und da steht das gewissermaßen für eine Postleitzahl. Ich glaube, du kommst aus Chicago und das bezeichnet irgendein Viertel oder so in Chicago oder eine Vorwahl oder sowas. Und dieser Song wurde dann benutzt, um, du kannst ja auf TikTok einfach sehr einfach unter Videoclips eben Musik legen. Und da haben halt Leute angefangen, diesen Song, wo diese 6-7-Line drin ist, unter einen Szenen von einem Basketballspieler zu legen, der halt 6'7" groß ist, 6'7" groß ist, so. Was schon ist sehr
schon
groß
eher
ist.
Hoch, gell?
Ja, genau. Und man hat halt dann irgendwie Szenen, wie der geil spielt, gezeigt und dann halt so diesen Song abgespielt.
Und boah, das dann ist so random.
Das ist, ja, aber es wird noch randomer, weil
Gott, ist langweilig.
Es hat
jetzt
sich
schon.
Dann Nein, weil es ist fantastisch. Also es hat sich dann verselbstständigt in dem Moment, als es da irgendwie ein Basketballspiel gab, wo dieser Spieler war und ein kleiner Junge im Publikum saß und halt wirklich überenthusiastisch 6-7 schrie und das eben aufgenommen wurde und dieser Clip ging viral, wie dieser der 6-7-Boy halt wirklich so fanatisch 6-7 schreit und dadurch, dass dieser Clip so viral ging, wurde halt die komplette Geschichte und die komplette Bedeutung von 6-7 davon losgelöst. Und der Punkt mittlerweile ist eben genau, dass es keine Bedeutung hat, sondern dass man 6-7 droppt, eben besonders so als Gen Alpha irgendwie so zwischen 10 und 15 oder sowas, ist diese Alterskohorte, das gerne auch im Unterricht eben einfach irgendwie 6-7 schreit und die alten Leute sich dann eben aufregen, weil es ja keine Bedeutung hat. Ich habe, ich folge so einem Arian etc. heißt er, glaube ich, oder Adian etc. Das ist so ein, der sich sehr intensiv mit Internetkultur befasst auf TikTok. Der sagt, das 6-7 ist gewissermaßen für Memes das Äquivalent zu so einem Monochrom im Museum von abstrakter Kunst, so, wo jemand davor steht und sagt, das kann ich ja auch, das bedeutet ja gar nichts, das ist ja überhaupt keine Leistung. So, das ist halt so der Endpunkt eines Memes, dadurch, dass es eben so komplett sinnentleert ist, sondern nur noch reine Form ist, hat es irgendwie so seine eigene Schönheit. Christiane regt sich da auch auf und andere Leute verstehen es nicht aus unserer Altersgruppe, aber ich finde das schon sehr, sehr schön. Ich finde es gerade spannend, weil viele dieser ganz neuen Memes irgendwie, wie ich finde, so eben beispielsweise durch diese Sinnentleerung oder auch teilweise dadurch, dass sie ästhetisch ganz hässlich sind, so eine Antwort für mich zu sein scheint auf so diese KI-Hypes, also die alte Generation, die alles irgendwie mit KI-Bildern und Videos zukleistert, und das finde ich halt persönlich ganz, ganz schlimm. Und da halt irgendwie mit sowas drauf reagieren, finde ich einfach so einen fantastischen neuen Dreh in der Internetkultur. Da von sowas bin ich Fan, damit kann ich mich sehr viel auseinandersetzen. Okay. Als nächstes müsst ihr euch Skibidi Toilet angucken.
Was
Skibidi Toilet? Skibidi Toilet. Skibidi Toilet ist einer der größten YouTube-Kanäle der Welt und ist auch genau in dieser Altersgruppe so zwischen 10 und 15 unglaublich beliebt. Und
ich beschreibt, was Skibidi heißt, das ist auch irgendwo.
Beschreibt einen Krieg zwischen anthropomorphen Toiletten, Menschen mit Maschinenköpfen und Toiletten mit menschlichen Oberkörpern. Guckt euch mal eine Folge Skibidi Toilet auf YouTube an. Das ist wirklich albtraumhaft, sage ich euch. Aber das hat auch wiederum so seine ganz eigene Epik geschaffen.
Machst du nicht Werbung für, aber okay.
Das ist halt, wir sind da zu alt für das. Wir sind nicht mehr die Generation. Das ist okay. Das Fantastische. Das nächste ist Italian Brain Rot. Schaut euch Italian Brain Rot an. Das ist auch so absurder Scheiß, dass ich es liebe. Das ist fantastisch. Das ist halt so von unserer Art, wie wir gelernt haben, wie Memes und halt auch so irgendwie Internetwitze und sowas funktionieren, so weit entfernt, dass ich das so unglaublich spannend finde, weil es halt so eine ganz andere Form von Kultur ist, wo wir gar nichts mehr mit anfangen können.
Ich bin nicht überzeugt.
Das soll es auch nicht sein, aber du sollst verstehen, besonders Christoph, der genervt ist und seinen Kindern, muss verstehen, dass die da gerade ihre eigene Kultur entwickeln. So wie deine Eltern wahrscheinlich von deinem Metal genervt waren, musst du jetzt genervt sein von 6ix7ine, weil das ist ihre Form der Counterculture gegen dich und deine Art, wie du das Internet benutzt.
Vielleicht, ja. Okay, den Brainrot finde ich sogar ziemlich lustig, muss ich sagen. Aber
ich glaube, das nächste Mal, wenn ich auf der Arbeit bin, werde ich einfach mal über den Flur rufen, 6ix7ine, mal gucken, was passiert.
Also mich nervt halt der Umgang der Kinder damit. Also es ist halt so, die machen halt immer so ein krasses Gewese darum und machen auch so eine komische Reaction darauf, so eine Handbewegung. So.
Ich finde so zwei Hände, die so hochgehen.
Ich weiß es nicht. Irgendwas Komisches, sowas. Ich kann es gar nicht beschreiben. So lala, würde ich sagen. So eine lala Handbewegung. Ich weiß es auch nicht. Ja. Keine Ahnung. Vielleicht verstehen sie es ja auch nicht richtig.
Nee, ich glaube, die machen das schon ganz gut.
Also ich glaube,
wir sind die alt werden, Christoph. Also vergiss das nicht.
Ich meine, klar, meine Tochter ist ja in der dritten Klasse, gell? Also es kann durchaus sein, dass sie das noch nicht ganz durchdrungen hat. Aber vielleicht auch doch. Die wissen, dass es halt das große Ding ist. Das ist das, wo man macht, ja? Also was halt irgendwie ein Trigger ist. Aber mehr wissen sie darüber eigentlich auch nicht, sondern sie lassen sich triggern, weil sie wissen, das ist der Trigger. Aber ja, vielleicht ist es halt auch einfach nicht mehr. Das ist schon wahr, ja.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir sowas früher auch hatten.
Das Italian Brain Rot ist wirklich sehr, sehr lustig.
Das ist doch schön, dass du zumindest eine Dimension gefunden hast, wo du da andocken kannst. Bei mir zu Hause waren zum Beispiel die Hosen. Ich habe ja so Baggy Pants getragen und meine Mutter ist an die Decke gegangen. Ich hat mich beschimpft, ich sehe aus wie ein Penner und so. Das habe ich natürlich genau deswegen gemacht.
Ich habe sowas gar nicht so intensiv gemacht.
Ich habe versucht, mir lange Haare wachsen zu lassen und meine Haarstruktur war damals überhaupt nicht dafür geeignet. ich hatte halt so strohige Haare. Ich habe halt immer wie ein Beetle ausgesehen. Ich habe halt immer einen Pilzkopf. Und meine Eltern haben dann versucht, das irgendwie so ein Kompromiss, ja, haben mich dann zum Friseur geschickt und so ein Kompromiss. Am Ende hatte ich wahrscheinlich sowas, was man heute Fukuhila nennen würde.
Oh Gott.
Es sah einfach schrecklich aus.
Oh. Ach, ja. Und nicht ein guter Fukuhila. Nicht so MacGyver-mäßig.
Hm. Okay. Wie sind wir jetzt hier gelandet? Ach ja.
Also 6-7.
Es gibt die tollste
Stimme. 6-7! Mir ist das wirklich in freier Wildbahn noch nicht begegnet. Deswegen, das ist so,
wie, glücklicher.
Ja. Ja?
Es gibt die Toilette, ist doof.
Dann ist es wahrscheinlich erfolgreich. Wenn wir das doof finden. Okay, seid ihr bereit für die, dass wir in die nächste Runde einbiegen? Ja, quasi auf die Zielgerade.
Mhm.
Es ist Zeit für die Dead Jokes. Hat jemand von euch einen mitgebracht? Jetzt ist der Bob einmal nicht da, aber wir haben ja einen Vertretungsbob dabei.
Vielleicht kann der Daniel einfach den Bob channeln.
Ja, logisch.
Fantastisch.
Ich möchte an dieser Stelle einfach so die Jahresrückblick der KulturpessimistInnen empfehlen. Hm. Kam mir gerade so in den Sinn. Also,
warum auch immer.
Ich hab einen Dad-Joke. Hast du einen Dad-Joke für uns?
Ja, genau.
Nein, Daniel, Entschuldigung.
Als Ehrenbob habe ich einen
Ehrenbob?
Eine Bob-Ehrenhalber.
Ich hatte einen, aber den habe ich leider vergessen. Der war so lustig, aber ich komme nicht mehr drauf. Aber ich habe jetzt noch auf die Schnelle vor der Sendung einen anderen recherchiert. Ich weiß aber nicht, ob ihr den schon hattet. Ich hoffe nicht. Wie nennt man ein Kaninchen im Fitnessstudio?
Keine Ahnung.
Ein Pumpernickel.
Das wird meinen Kindern gefallen.
Ja, bitteschön.
Sehr gut.
Sehr schön, danke.
Vielen Dank. So. Zweiter Joke der Woche. Was haben wir diese Woche trainiert? Die Herren.
Du natürlich wieder viel, ich nicht. Jetzt stimmt ja gar nicht. Ich habe ja schwere Lasten durch Passau gezogen.
Ja, du hast doch völlig nicht verreckt. Hast du nicht irgendwelche Bohrgeräte oder was?
Ja.
Umhergeschleppt.
Schrecklich, schrecklich. Nee, aber sonst habe ich ganz entspannte, ich kräuche durch den Wald und suche irgendwelche verfallenen Brückenbauwerke und Durchlässe unter der Bahn. Und ich hab ein bisschen Urlaub gemacht, bezahlten Urlaub. Aber neben dem blödsinnige Geräte durch Passau ziehen, habe ich nichts gemacht. Aber du bist Fahrrad gefahren, oder?
Ich bin Fahrrad gefahren. Ich habe dreimal eine halbe Stunde auf dem Rad verbracht und bin jetzt, glaube ich, bei 12 von 40 oder so.
Hm. Ja. Wow, das ist ja schon nennenswert. Mann,
ja.
Mann.
Ja, ja. Es ist nicht ganz unrealistisch, dass ich mir im kommenden Jahr ein neues Fahrrad kaufen kann.
Cool. Ja. Daniel, wie sieht es bei dir aus?
Hast du auch trainiert?
Ich habe schon mich aufgeregt. Das ist natürlich genau die falsche. Also so kurz vor Weihnachten werde ich immer faul, weil ich denke...
Falsche Woche?
Ja, es ist halt auch so widersinnig.
Lieber Plätzchen immer, essen als trainieren.
Genau,
hast du recht.
Geht mir genauso. So viel,
geht mir genauso.
Das hat ja jetzt eh keinen Zweck, ist wie so meine Schlussfolgerung.
Jetzt ist auch egal.
Ja, genau.
Um jetzt noch 2000 Kalorien in ein Plätzchen reinballern.
Andersrum wäre besser, aber naja, immerhin, ich war zweimal so circa 4 Kilometer joggen, was ja jetzt auch nichts ist. Und einmal bin ich auch, da war ich irgendwie in der Mittagspause, noch ein Weihnachtsgeschenk besorgen und auf dem Heimweg brauchte die Bahn so lange, bis sie kam. Und dann dachte ich mir, gehst du schon mal ein paar Stationen vor. Und dann bin ich immerhin auch 2,7 Kilometer zu Fuß gegangen. Aber so richtig geil ist das nicht. Da muss ich noch mal wiederkommen.
Ja, ja, vielleicht ja so
und so. Genau, vielleicht komme ich mal so im Januar wieder, so am 6. oder 7.
Hä?
6-7.
Wow.
Der Stefan, dem begegnet es dauernd, er merkt es nur nicht.
Vielleicht ist es doch das. Hast du denn schon mal darüber nachgedacht, uns vielleicht auch Gesellschaft zu leisten hier in Niedernberg, Niederndorf?
Ja, ich habe mich ja schon mal einen Kommentar geschrieben. Ich glaube, das größte Problem für mich ist einfach, dass das ja so kurz vor Tschechien ist. Von daher, ist, also, das ist, warum macht ihr sowas nicht in Frankfurt?
Das ist doch beim Christoph um die Ecke, oder?
Ja, sag ich ja.
Ja, also ich fahr fast bei, also wenn das vor Tschechien ist, fahre ich bei dir vorbei.
Ne, ich habe ja kein Auto und ich habe halt,
ich kann nicht mitnehmen.
Nichts weniger Lust, als nach so einem Triathlon verschwitzt mit einem Fahrrad in der Bahn zu sitzen.
Der Stefan nimmt dich mit.
Ich nehme dich mit, kein Problem. Also wenn es daran scheitert, ich nehme dich mit, kein Problem.
Mal schauen. Schaltet auch aktuell noch am Fahrrad. Bis wann kann man sich denn noch anmelden?
Theoretisch bis kurz vorher irgendwie, Juli. Es wird, okay, wird halt teurer. Also jetzt bis Ende Januar kostet 60 Euro und im Juli kostet dann 75. Hm. Wenn noch Plätze frei sind. Aber im Moment sind noch 132 Plätze frei.
Ich guck mal. Also im Augenblick bin ich noch nicht überzeugt. Also,
aber prinzipiell hast du auch nichts dagegen, oder?
Nee, ich habe da nichts dagegen. Ich glaube, dass ich da Spaß dran hätte. Es ist mehr so die Location und im Augenblick habe ich kein funktionierendes Fahrrad. Dann muss ich erst mal schauen, ja, dass ich mir wieder eins besorge.
Das macht so ein Triathlon auch schwer, ja.
Ja,
ja, genau. So wie ich letztes Jahr.
Du könntest so ein deutsche Bahnrad mir ausleihen.
Boah, das wäre auch saulustig. Aber dann müsste man das halt als auch Gruppe
sehr
machen.
Teuer, wenn man das dann mit dahin nimmt und die ganze Zeit mietet.
Und dann müssten das alle machen, der Fairness halber. So eine ganze Gruppe von Leuten, so 10 Leute, alle auf so einem deutschen Bahnfahrrad. Ja. Also, aber wenn du Lust hast, wie heißen wir? Sneakpot Racing Team als dein Name, dein Verein sozusagen eingeben und dann.
Mhm. Lass uns da mal irgendwie Anfang nächsten Jahres nochmal drüber sprechen, wenn ich so.
Ja.
Sehr gut.
So am 6. oder 7. Januar.
Jetzt habe ich es auch verstanden. Jetzt habe sogar ich es verstanden. Du kannst dich auch am 6. 7. noch anmelden sogar.
Ja, oder am 6. 7. Februar. Oder am 6. Juli.
Ja, du kannst dich am 6.7. anmelden, am 6. Juli. Verstehst du?
Ah, verstehe.
Jetzt, also, wenn man es mir erklärt, irgendwann verstehe ich es auch. Ich brauche 2, 3 Anläufe, aber dann, weißt du.
Eigentlich muss dann aber jemand drauf reagieren und sagen, 6-7.
Ja, so. Ja, ist dein
ich
Job.
Ich habe die blöde Bewegung sogar gemacht. Ja, wir werden keine Alphas mehr, Gen-Alphas und auch sonstige Alphas. Der Alpha-Zug ist abgefahren für uns.
Wir sind die alten Herren, die Dad-Jokes erzählen dürfen.
Genau. Die Gen-X-Herren. Ja. Obwohl, Dani, du bist Millennial, oder?
Nee, ich bin so auf der Grenze. Ich bin Millennial sozialisiert. So. Meine Geschwister, die sind noch so Generation Golf und so ein Gedöns, aber sowas. Also
ja, ich habe auch ein bisschen, also ja, ich bin natürlich klare Gen X, aber ich habe schon auch Schwierigkeiten, mich mit denen in einen Topf zu werfen. Und dann eben so Leute, die halt 10 Jahre älter sind und ein Bierbauch und AC/DC hören, da habe ich Schwierigkeiten mit.
Ich erinnere mich da an eine Sendung, wo das vielleicht mal zurückhaltend formuliert wurde, dass Christoph nicht die größte Begeisterung für AC/DC hat.
So ist explizit in Sendung, ja.
AC/DC gar nicht so schlecht. Wie stehst du zu? Christoph, wie stehst du zu Metallica?
Ach ja, klar, ich bin Metallica sozialisiert und ich finde, das ist schon Millennial.
Dann bist du Gen X, sorry.
Finde ich nicht. Ich finde, nein, das ist doch, also ich weiß, dass ich Gen X bin, aber das ist doch Millennial.
Nein, Metallica auf gar keinen Fall.
Ja, das kommt ja drauf an.
Für mich ist Metallica alte Herrenmusik, so.
Ist es auch, ja. Mein erstes Metallica-Album war das Schwarze Album. Das ist von 1990, ja, also,
Ja, weißt du was, 1990 habe ich den, schöne Grüße gehen raus, den Jaco-Mix, nicht mal, 1990 habe ich noch keine Popmusik gehört. 1991, der Jaco-Mix 91, der war meine Initiation in die Popmusik und da befand sich so Burner wie Looking for Freedom drauf. Ich weiß, ich war schon 2 Jahre alt, aber das haben wir 91 immer noch gut gefunden.
Also, wo ich merke, dass ich tatsächlich Gen X bin und nicht richtig Millennial ist, dass ich mit New Metal nichts anfangen kann, bis heute nicht, weil ich es als albernen, ja, weil ich einfach schon allein diese Schreibweise von dem New Metal, schreibt sich halt NU, gell? Ich empfinde es halt als albern und kindisch und doof. Und es gibt wirklich nur ganz wenige Ausnahmen, die ich vom New Metal gut finde.
Und bis heute. Und deswegen ist auch ist Metalcore häufig für mich so nur manches gut. Und ich höre halt lieber Deathcore, muss ich sagen. Weil im Metalcore halt immer noch so diese New-Metal-Sachen drin sind, die mittlerweile ja auch 20 Jahre alt sind, 30 Jahre alt sind. Es ist ja völlig kalter Kaffee, aber ja, da merke ich dann, dass ich nicht richtig Millennial bin, sonst müsste ich New Metal besser finden. So
wo
wie der Pop.
Wo ich noch eher Gen Xler bin, sind die Peanuts. Erinnert ihr euch noch?
Klar.
Wie bei den Peanuts, wenn die Erwachsenen geredet haben, dann hat man nur so eine Posaune gehört. So, ja. Mhm. Und wenn du über Metal sprichst, dann ist das für mich genauso.
Sehr gut.
Death Metal, Metalcore.
Endlich. Genau. Das findest du ganz bestimmt toll. Ja, ist wahrscheinlich auch irgendwas mit schnell, laut und hier Overdrive.
Nee. Also nee, ihr müsst Headbutt hören. Ganz ehrlich, es ist toll.
Headbutt.
Das leg ich morgen mal meiner Schwester auf, wenn wir nach zu meinen Eltern fahren.
Ja, mach das. Das ist toll. Du wirst es lieben.
Ich freue mich jetzt schon über die Nachrichten in unserer gemeinsamen WhatsApp-Gruppe, wo Daniel von dieser Fahrt berichtet.
Oder noch besser, mein Vater hat mich gebeten, die Weihnachts-Playlist zu machen. Da packe ich dann einfach Headbutt mit drauf. Mal gucken, wie so die Großfamilie funktioniert.
Das ist jetzt nicht, liebe Familie, ist nicht unbedingt ein Weihnachtslied, aber es wurde mir explizit gestern noch empfohlen. Ich habe da was für euch. Und dann kommt dieses feines Stück Musik.
Ja, aber da habe ich tatsächlich eine Empfehlung, was das angeht. Nämlich auch ein Album, was ich wirklich viel höre momentan. Und zwar ist das von der finnischen Band oder ein Pärchen ist das. Die heißen Kontrast, also Kontrust. Und die haben ein Weihnachtsalbum rausgebracht und es ist eine Metalband und er growlt wunderbar und sie singt halt wie eine Frau normal singt, also Normalstimme. Und die singen so Weihnachtslieder, sowas wie All I Want for Christmas is You, aber auch so klassische finnische Weihnachtslieder. Und das ist wirklich toll. Also das macht wirklich großen Spaß, eben mit Kontrast. Der Name
Christoph,
des
hast du denn eigentlich die chilenische Kandidatin zur Miss World-Wahl mitbekommen?
Ja, natürlich, klar. Das
das fand ich sogar gut.
Ja, grandios war das.
Es war halt Miss World-Wahl und da steht eine Frau in voll geschminkt, wunderschöne Frau im Abendkleid und crawlt halt so Metal als ihren Beitrag. Das war sehr, sehr gut.
Ja, und es war halt nicht nur ein Gag, sondern die hat halt eine Band. Also die hat halt eine Metalcore-Band. War sehr, sehr gut. Also hat mir sehr gefallen.
Das war auf jeden Fall der beste Beitrag. Ich habe nicht, dass ich die anderen gesehen hätte, aber schon ohne das.
Ja, guter Bruch halt auch, gell? Also das ist ironisch gebrochen, das Thema. Sehr gut, ja. Oh, wenn ihr wüsstet, was hier für ein Gehuste stattfindet, ich bin nur am Muten.
Man hört auch, deine Stimme ist ein bisschen angebrochen, möchte ich sagen.
Ich habe mehr an dieser Sendung mehr Hustanteil als Redeanteil gehabt.
Sollen wir uns mal auf die Zielgerade begeben?
Ich würde sagen, Christoph muss einfach ein paar Hustenbonbons lutschen, vielleicht so 6 oder 7.
6, 7. Oh Gott, meine Stimme ist völlig hin.
Wahrscheinlich wirkt es umso besser.
Lustig. Wir können uns aber trotzdem nochmal anschauen, was wir nächste Woche schauen werden.
Wer hat uns denn was ins Körbchen gelegt?
Wir haben.
Oder woher kriegen wir was ins Körbchen gelegt?
Wir haben einen Gast und der Gast ist aus einem, wie wollten wir es formulieren? Wir machen nur Andeutungen, er ist aus einem westlichen Bundesland von hier aus gesehen. Nicht, dass da so viele übrig bleiben würden, aber er wird uns von dort beglücken und wir freuen uns sehr. Er hat uns,
und was bringt uns mit?
Bei Netflix was mitgebracht. Er und ich, wir vermuten beide, dass du es eventuell hassen wirst.
Also.
Aber.
Jetzt muss ich es jetzt. Würde der Bob sagen.
Ja. Genau. Wollt ihr gucken oder soll ich es direkt sagen?
Warte mal, lass mich ganz kurz gucken. Aber wenn ich es hassen würde, dann
dürfen Gäste eigentlich auch diese Regel, dass man einen älteren Film mitbringen darf? Sonst würde ich auf Sixth Sense oder vielleicht Seven tippen. Ich höre schon auf.
Sorry. Du bist echt eine hart dabei heute.
Also dann wird es ja wohl nicht Knives Out Mystery sein, oder?
Doch, genau das ist es.
Echt? Warum soll ich den hassen?
Weil das so ein ganz klassischer Krimi ist und es dich sofort nervt.
Bist du nicht so
bei Oh, ein Whodunit. Und dann, Christoph, 2 Punkte. Scheiß.
Aber wir haben doch alle 3 anderen gesehen. Ich fand die nicht alle toll, aber.
Es gab nur 2. Hast du 3 gesehen?
Ich glaube, es gab 3.
Knives Out und dann das auf dem Glass Onion.
Genau, Glass
Onion. Ja, und dann gab es dann
das
noch.
Das übrigens.
Hä, es gab da
nochmal derailen.
Ja.
Auf Reddit gab es da neulich im Meme-Reddit eine Umfrage, so was ist denn das Meme des Jahrzehnts? Und was mir voll aus der Seele gesprochen hat, war dann ein Screenshot aus Glass Onion mit diesem Spruch, that's so dumb. Oh, it's so dumb, it's brilliant. No, it's just dumb. Und das, finde ich, trifft unsere Zeit sehr.
Ja. Ich habe es übrigens verwechselt mit dem auch Krimi-Reihe, auch Whodunit.
Ach, ja.
Weißt du, was ich meine?
Hercule Poirot.
Ja, genau. Ja.
Ja.
Oh Gott, aber die lassen ist wesentlich schlechter.
Ja, genau, die lassen stärker nach, finde ich. Aber die hier Knives Out fand ich bisher, glaube ich, ganz okay. Also,
echt?
Weiß nicht, warum ich die hassen sollte.
Ich war davon ausgegangen, so, naja, gut, also dann wird der Christoph da irgendwie 2 Punkte geben, ja?
Ja? Nee, das kann ich mir nicht, das kann ich nicht glauben. Also, nee. Wir werden sehen.
Ja, ja.
Vielleicht ist er ja nicht gut, weiß man ja nicht.
Ja, gut, wenn er schlecht ist. Also beim letzten hast du
also
7,75 gegeben. Was ist denn das schon wieder?
Bei dem letzten?
Ja, und bei dem ersten Knives Out
den
hast
ich
du
hier 3,5 von 5 gegeben.
6,5, ja.
Bei dem ist es allein schon wieder der Cast, ja, einfach eine Freude allein.
Das ist krass, ja.
Also ist jetzt, kann man nicht sagen, dass ich hier nur 2 Punkte gebe, gell? Also, ja. Oh, die Kirche im Dorf lassen. Ich hab schon so 6 bis 7 Punkte gegeben.
Ah ja, das, also. Oh, ah, ich hab's zu spät gemerkt. Oh nein.
Oh Mann. Morgen nerven mich die Kinder trotzdem wieder damit. Es ist nicht so, dass es dazu führt, dass ich es lustig finde.
Du solltest einfach drauf reagieren. Einfach auch so, weißt du, es ist so einbauen wie so ein Dad-Joke.
Ja, das Kinder, tue ich ja.
Kinder in 6 bis 7 Minuten müsst ihr gehen und dann.
Ja, das, damit betreuen tue ich sie regelmäßig. Jeden Morgen, wenn sie fragen, wie viel Grad wird's heute, sage ich so, 6 bis 7.
Sehr gut. Jeden Morgen. Fantastisch.
Sehr gut, genauso. Also ich.
Ich verstehe nicht, wo dein Problem ist.
Ja, stimmt. Eigentlich habe ich keins. Ich habe tolle Kinder.
Oh.
Tja, es gibt die Toilette. Dann,
ja, das müsst ihr euch als nächstes reinziehen. Ich sag's euch, das ist episch, aber auch sehr gruselig.
Irgendwie. Ich muss noch ein bisschen mehr Italian Brain Rot, das gefällt mir gut.
Als ich in Italien war, da gab's halt auch echt T-Shirts. Ich ärgere mich so ein bisschen, dass ich mir keins gekauft habe. So, weil so mit einem, ich weiß schon nicht mehr, wie die heißen, aber die geilen Figuren davon. Das lässt sich auch schnell googeln. Italian Brain Rot Characters. Ballerina Cappuccina, Cappuccino Assassino, Dralero Dralala, Bombardino Crocodilo, Tung 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 Schahur.
Und auch der Haifisch mit den Turnschuhen ist so gut.
Ich verstehe das gar nicht.
Tut mir leid, da musst du einfach mal was gucken, Stefan. Ich finde,
das macht mir mein YouTube-Kanal Algorithmus kaputt.
Tung, 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 Shahur finde ich, glaube ich, am besten, weil der auch wirklich creepy aussieht. Das ist ein Baseballschläger mit Gesicht, der einen Baseballschläger in der Hand hält.
Fantastisch.
Wobei, herrlich. Bobrito Bandito, ein, ich glaube, es ist ein Biber in so einem Gangster-Outfit, den finde ich auch gut.
Wer in einem Gangster-Outfit? Ich muss gerade.
Bobrito Babito, ein Biber im Gangster-Outfit.
Biber ist so lustig.
Ja, Tralalero Tralala ist der Hai mit Turnschuhen.
Ja, der ist super. Ach ja, gut. Ich krieg mich hier nicht mehr ein. Ich muss jetzt mal mich völlig aushusten. Vielleicht noch einen Schleimlöser trinken oder einen Hustenbonbon. Also bei mir geht nicht mehr viel.
Das Daniel, heißt, du machst uns zweiter Teil Droge der Wahl, oder?
Ja, irgendwie sowas. Daniel, bring uns doch mal hier raus. Stefan, ich schaffe das nicht.
Ja, hallo, ich bin der Bob.
Kannst du doch als Daniel rausbringen?
Nein, ich hab jetzt nur vor, einen lieben nächsten Film zu gucken.
Das heißt, der richtige, oder?
ein paar Wölfe zu jagen. Und also, ich werde gejagt von Wölfen. Und
naja.
Das ist der lieben Niesen Wolfsfilm. Das ist der einzige, an den ich mich immer erinnern kann. Sorry.
Ich glaube, der einzige, an den ich mich nicht erinnern kann.
Außerdem fahre ich Lastenrad. mehr habe ich vergessen. Achso, Bus. Bulli. Top. Macht's gut. Wir sehen uns.
Genau, und vergesst nicht, auf unserer Seite irgendwie zu kommentieren. Und
ach so, ja genau.
Außer ihr wollt so gemeine Sachen wie Christiane schreiben, dann kommentiert nicht.
Auch da habe ich Insider, sie sagte, du hättest vorher gesagt, dass sie nicht gemein genug war oder so, und deswegen hat sie es hochgedreht.
Ah, okay, ja, hat funktioniert.
Jetzt muss der Christoph weinen. Oh,
ich weine schon seit ein paar Wochen.
Also, dann mal ernsthaft hier, kommentiert alle, meldet euch zum Triathlon an.
Oh ja, das
und wär gut. Außerdem sendet doch genau. Ein paar Dad-Jokes ein und erzählt, was ihr so zu Weihnachten trinkt. Und das alles bitte in den Kommentaren. Wenn wir nicht mindestens 6 oder 7 Kommentare haben, sind wir traurig. Und ich sag jetzt tschüss.
Tschüss, vielen Dank für deinen Besuch, Daniel.
Genau, wenn wir mehr als 3 Kommentare bekommen, dann muss Jan sich beim Triathlon anmelden.
Der fehlte noch.
Tschüss.
Tschüss.